CropFM, Ausgabe Nummer 368. Wir schreiben den 17. März 2017. Mein Gast heute Abend ist Dr. Heinrich Krupatz und es geht um Geosophie. Der CropCom ist wie jedes Mal mit von der Partie. Der Live-Chat, einfach einsteigen auf die Website von CropFM. Man kann es jetzt eh nur mehr über die Seite hören, also es sind jetzt eh schon alle auf der Seite. CropFM.at und dann einfach Fragen reintippen. Gebe sie dann gerne an den Gast weiter und später, wenn Bedarf ist, schalte ich auch gerne noch die Skype-Leitung auf. Einfach User CropFM anrufen und live online Fragen stellen. Ja, zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, man kann mir so gerne mailen, cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast, es gibt auch ein Archiv. Ein Forum, betreut von Unarmed und Wingman, gibt es auch zur heutigen Sendung auch wieder einen Thread. Das Coverbild, wunderbar, wieder einmal Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich, geht über PayPal oder als Überweisung. Der Spendenknopf findet sich recht weit oben an dieser Stelle. Großes Danke an die, die ihn schon verwendet haben. Ja, eigentlich wollte ich heute schon auf meinem neuen Server, den wir angemietet haben oder den ich angemietet habe, senden. Ein ziemliches Geschoss. Aber leider klemmt es noch ein bisschen. Es ist halt so. Aber Gerd Brandner von Fetznet.it ist dran. Und kommende Woche sollte es dann wirklich soweit sein. Mit dem neuen Server werden dann auch ein paar Fehlerbehebungen, die längst fällig sind, online gehen, so wird zum Beispiel der Download mal einiges besser funktionieren. Und es wird dann mit dem neuen Server auch in 96 Kilobit gesendet, derzeit noch 64 Kilobit pro Sekunde. Eine Verbesserung, die vor allem Zuhörer und Zuhörerinnen mit guten Kopfhörern während der Live-Sendungen zu schätzen wissen werden, hoffe ich zumindest. Man hört schon einen Unterschied. Das lästige Zirpen ist dann ganz weg. Ja, jedenfalls, es ist eine ziemliche Mühsal, diese ganze Infrastruktur da selbst betreiben zu müssen, anstatt einfach Plattformen wie YouTube oder Facebook oder ähnliches zu nutzen. Aber dafür ist und bleibt das Ganze auch wirklich unabhängig. Ja, die Ceres-Lichter sind wohl Reste eines jungen Kryovulkans. Auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen ein Artikel. Nach der Analyse hochauflösender Aufnahmen des Okator-Kraters auf dem Zwergplaneten Ceres, von dem man ja viel gehört hat in letzter Zeit, kommen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass es sich bei den auch als Ceres-Lichter bezeichneten stark reflektiven Strukturen im Inneren des Kraters um die Reste eines einstigen Eisvulkans und damit um Anzeichen lang anhaltender geologischer Aktivität auf Ceres handelt. Und zu einem ganz ähnlichen Schluss kamen übrigens auch die Remote Viewer rund um Stefan Franke, aber jetzt einfach nur aus ihrer ganz speziellen Schau heraus. Und sie wurden für diese Behauptung sogar ziemlich angegriffen von einem Skeptiker, der also sagte, dass Ceres durch und durch kalt und geologisch inaktiv sei. Und in der kommenden Sendung ist der Stefan Franke zusammen mit Andreas Müller übrigens zu Gast. Da wird es dann um die Entstehung von Kornkreisen gehen und der Frage, ob wirklich alle diese wunderschönen Gebilde mit Brettern und Seilen gemacht wurden und werden. Das behauptete ja Mark Pilkington in meinem Interview mit ihm vom 3. Februar. In Englisch allerdings, aber wirklich hörenswert. Mehrere Kornkreise bzw. deren Entstehung wurden von Stefan Franke und den anderen Remote-Viewern geviewt und man darf wirklich gespannt sein. Ja, und alle besprochenen Artikel finden sich auf den CropFM News auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Dr. Heinrich Krupatz und der Geosophie. Dr. Heinrich Krupatz, live auf CropFM, jetzt gleich. Dr. Heinrich Krupatz promovierte an der Universität Wien mit abschließender Ausbildung als Lagerstättengeologe an der Bergakademie Leoben und war in den verschiedensten Teilen der Welt tätig, besonders im südlichen Afrika, im Nahen, Mittleren und Fernen Osten sowie in Südamerika sowie auf Inseln des Pazifiks. Abschluss fand diese berufliche Laufbahn in Brasilien als Professor für mineralische Rohstoffvorkommen. Seit Abschluss der beruflichen Tätigkeit und der Arbeit am Azoren-Thema widmet sich Dr. Krupatz ganz seinen spirituellen Studien und hält Vorträge und ist heute live zu Gast auf CropFM. Herr Krupatz, ich begrüße Sie. Freut mich, dass Sie mein Gast heute Abend sind. Hallo.
Herr Ubeide, ich danke für die einleitenden Worte und ich freue mich sehr, mit Ihnen und vor allem mit den lieben Damen und Herren zu kommunizieren auf geistig-seelischer Ebene, um gewisse Nachrichten herüberzubringen, damit ein Zentrum, immer wieder Zentren entstehen, wo das geistige Wissen ja doch aktiviert wird. Und gibt ja diesen sogenannten Maharishi-Aspekt, wo wenn nur 2-3% unter 100 Leuten das geistige Wissen haben oder zum Teil einen Teil haben zumindest und es weitergeben, dass dann das explosionsartig so wie eine Zündkapsel die ganze Wissensbombe sozusagen zur Explosion bringt und weltweit sich das Bewusstsein verändert. Und dieses Stichwort Bewusstseinsveränderung ist eigentlich das Wort, das Schlagwort, das Stichwort, das hinter dem ganzen nun kommenden Gesprächen steht.
Ja, so ist es. Ich muss da kurz nur, also Sie starten ja gleich da los, also mit einer unglaublichen Energie, und dazu muss man jetzt wissen, dass Sie in Ihrem 89. Lebensjahr sind.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich muss nur sagen, also wenn ich, in Ihrem Alter möchte ich noch so gut benannt sein. Also das wünsche ich mir. In der Hinsicht will ich ein absolutes Vorbild. Und ich freue mich wirklich, dass wir da heute sprechen können. Und ja, natürlich, wir haben ein sehr weit gefasstes Thema. Ich habe da zwei Bücher von Ihnen gelesen. Das eine, da geht es um Atlantis und Lemuria.
Jawohl.
Also ein Riesenwälzer, 400 Seiten. Im anderen geht es um Riesen der Vergangenheit. In diesen Büchern finden sich interessante Dinge, viele Dinge, mit denen ich nicht konform gehe. Und aber das ist ja okay.
Macht ja das Spannende.
Das macht ja gar nichts. Also wenn ich nur Leute einladen würde, die mit denen ich völlig konform gehe, dann würde ich eigentlich überhaupt niemanden einladen, weil es gibt niemanden, mit dem ich einer Meinung bin. Also ganz in allem. Natürlich, viele Sachen sind extrem kontrovers, die Sie da auch sagen. Sie lassen nichts aus. Ich muss auch gleich sagen, bei beiden Büchern, also das ist teilweise, liest es wie ein Inhaltsverzeichnis meiner Sendung. Also vom Pater Ernettis Zeitmaschine angefangen, über natürlich auch Daman Hur, Harp. Sie erwähnen natürlich auch Chemtrails. Etwas, das ich jetzt nie wirklich erhärten ließ. Aber ganz viele Dinge, die man also bei mir im Archiv nachhören kann. Vielleicht kommen wir da durchaus zu anderen Schlüssen in diesen Sendungen und Interviews, aber vieles davon schon behandelt. Und wir haben die Sendung Geosophie genannt. Das ist auch ein Begriff, den Sie in Ihren Büchern erwähnen. Ein ungewöhnlicher Begriff. Was bedeutet denn Geosophie?
Naja, das ist die Beziehung Erde, Mensch, das ist eine ganz intime Beziehung zwischen Mutter Erde und der Menschheit. Vor Urzeiten, als das alles noch im feinstofflichen Bereich war, hat es eine Urerde gegeben, die war fluidal, und dann eine Menschheit gegeben, die diesem fluidalen Daseinszustand angepasst war. Das heißt, es hat keine grobstofflichen Körper gegeben. Und dann ist es halt durch Involution in die Tiefe der Materie gesunken, in die dichte Materie. Und schließlich hat der Mensch ein Skelett entwickelt, hat natürlich ist eine Polarität aufgetreten. Die polare Welt hat sich mehr sozusagen verfestigt, und dadurch sind wir also bis zu einem tiefsten Punkt heruntergestürzt, wo der Mensch überhaupt nur mehr Interesse hat an materiellen Gütern und so weiter, und das war der Fall von Atlantis, in den tiefsten Tiefen der schwarzen Magie. Aber aus dieser Tiefe sind wir aber schon heraus, denn Atlantis war höher entwickelt als unsere heutige Zivilisation.
Technisch mit, zumindest. Und,
ja, mit Flugkörper und so weiter. Naja, und
haben wir auch mit
Flugkörper. Spirituell einerseits den Kindern des einen und andererseits den Söhnen des Belial. Da haben wir schon die Polarität von den zwei gegensätzlichen Mächten. Die einen sind gottgläubig und die anderen gehen den Weg des Egoismus. Die haben gesagt, der sogenannte Satan hat gesagt, ich will diese Schöpferkraft, die Gott in mich gelegt hat, will ich ausleben und will all diese Wege begehen. Und dadurch sind so viele, sind ihm gefolgt und haben dadurch diese grobstoffliche Welt eigentlich erst geschaffen. Das ist ein vollständiger Blödsinn, wenn wir hören, im Anfang, also im Hebräisch, also Bereshit und so weiter, also die ersten Buchstaben des Hebräischen, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Das ist nicht wahr, diese Übersetzung. Gott schuf seinen Himmel, seine göttliche Welt, das Satya Loka, wie es im Schwedischen heißt. Aber er schuf niemals eine grobstoffliche Welt. Ein Gottvater ist in einer Schwingung, wo er niemals könnte oder wollte, eine grobstoffliche Welt, Planeten zu schaffen. Das hat er, und das kommt im Vedischen sehr leicht, sehr gut zum Ausdruck, da hat er einem, hat er, das zu Zuschufer ein Wesen ohne Duale, das war also ein Christus und der hatte den Auftrag, diese grobstoffliche Welt zu schaffen, bis in das Extrem, in dem wir uns heute befinden.
Und die Analogie,
ich wollte nur noch sagen, die Analogie zum Vedischen ist die, dass wir im Hinduismus haben wir ja den obersten Gott Krishna und Vishnu, wie die jetzt zusammenhängen, das ist jetzt nicht wichtig, und der Vishnu hat die Ideen und ein sogenannter Halbgott Brahma, der gestaltet diese Ideen, der setzt diese Ideen um auch ins Grobstoffliche, bis in die Grobstofflichkeit, in der wir heute leben. Das wollte ich nur ein bisschen was Einleitendes sagen. Bitte, Herr Ubaidi, was ist Ihre...
Jemand schreibt da im Chat natürlich, das erinnert ihn an Rudolf Steiner, das ist natürlich ganz richtig. Also Sie sind natürlich auch sehr getragen von theosophischen und anthroposophischen Ideen. Also ja. Daraus machen Sie auch keinen Hehl. Sie in Ihrem Buch Atlantis und Lemuria beschreiben Sie auch den Werdegang von Blavatsky,
die Wurzel, ich würde das gern bis zum Atlantis-Thema lassen, die ganz kurzen Betrachtungen über das Atlantis-Thema. Und ja, kommen diese Wurzelrassen oder Menschheitsepochen, nenne ich sie in meinem Atlantis-Buch, um nicht anzuecken irgendwo. Aber gut, es sind nun mal ursprünglich Wurzelrassen genannt. Der Rudolf Steiner hat es dann weiter übernommen, das Thema. Und es ist ein sehr interessanter Gedankengang. Ich kann ihn ja ganz kurz anreißen. Wir hatten also eine Urrasse, dann hatten wir die Hypoporeia unter dem Weltzeichen, dem Weltenmonat des Windes, des Sturmes, der eisigen Kälte, dann Lemurien unter dem Urelement Feuer, Vulkanismus, zugrunde gegangen Vulkanismus, vierte wäre Atlantis, dem Wasserelement zugeordnet, die Flutwelle, die Atlantis hineingespielt hat, und schließlich wir jetzt verbunden dem Urelement Erde mit Grobstofflichkeit, Skelettbildung des Menschen, schon völlig ausgebildet, und auch der tiefste Fall in die Materie, dichteste Materie. Und jetzt sind wir schon am Weg heraus. Aber es kommen auf uns jetzt am Ende einer ganz gewaltigen Epoche, kommen jetzt die großen Veränderungen zu im Bereich von Mutter Erde.
Ja. Also wie gesagt, diese Dinge stammen alle eigentlich aus diesem theosophischen Dunstkreis, wie ich es mal nenne, und Blavatsky, die ja die Großmutter von New Age war. Und das Interessante ist nämlich, also als ich ihre beiden Bücher las, ich fühlte mich zurückversetzt in die 90er Jahre. Dort habe ich mit großem Interesse, bin ich dann irgendwann so auf Channelings gestoßen. Und sie beziehen sich auch sehr oft auf Channelings. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt von mir, weil, also, ich weiß nicht, es ist nicht wirklich eine Referenz, meiner Meinung nach. Aber okay.
Ich gebe Ihnen recht in Gewissen. Aber wir kommen nicht weiter. Sie sehen, Herr Ubaidi, Sie sehen, wie die Wissenschaft aneckt bereits, wie die Wissenschaft nicht mehr weiter weiß. Und da welche Beispiele kann ich dann nennen? Ich möchte es gar nicht jetzt anreißen, weil sonst wird diese Vordiskussion zu lang, aber wo die Wissenschaft eigentlich vor Rätseln steht. Und es daher ist eben, trauen sie sich nicht zuzugeben, wir irren oder wir haben keine Erklärung, sondern sie kehren es unter den Tisch. Da gibt es furchtbar idiotische Beispiele, wo Leute, die sich Wissenschaftler nennen, unter Anführungszeichen natürlich, wo die ganz falsche Sachen zum Besten geben, die überhaupt nicht stimmen können und ganz unlogisch sind und uns eigentlich nur an der Nase herumführen. Eines der krassesten Beispiele war ein deutscher Wissenschaftler, der einmal im Fernsehen aufgetreten ist. Ich habe die Sendung gehört und gesehen. Es war über Mohenjo-Daro im Indus-Tal, dieser Kulturkreis, wo die Leichen verstrahlt herumgelegen sind, wie die ersten Forscher feststellen mussten. Und wie dieser sogenannte Forscher sagt, ja, diese Leichen sind verstrahlt, weil die Inder in der Nähe zwei Atomkraftwerke am Gange haben, und die verstrahlen die ganze Gegend. Also bitte, ein Atomkraftwerk, das so strahlt, dass die Leichen im Boden verstrahlt werden. Also ich meine, entweder ist er so blöde, dass er das nicht begreift, dass es ein Unsinn ist, oder führt uns so an der Nase herum. Und da gibt es leider x Beispiele. Das wollte ich noch in die Einleitung hinein.
Natürlich, man kann in alle Richtungen, also muss und kann man kritisieren. Ich wollte nur noch sagen, also interessanterweise, also ich fühlte mich da zurückversetzt, wie gesagt, in die 90er, weil zum ersten Mal, dass ich mit solchen Theosophen philosophischen, anthroposophischen Ideen in Berührung kam, war eben durch Channelings, die mich ja zeitlang wirklich fasziniert haben, sage ich, weil das war halt neu, ne? Und später habe ich dann rausgefunden, okay, das gab's ja alles schon Ende des 19. Jahrhunderts und so, was ich aber nicht minder spannend finde. Also damals ist also nicht nur die wunderschöne Musik von Gustav Mahler entstanden, sondern eben auch diese Weltsicht, in der man die Weisheit des Ostens eigentlich da eingeführt hat in den Westen. Es gab auch
durch Blavatsky,
es gab auch spiritistische Strömungen in den USA und so weiter, die Blavatsky dann gar nicht mögen haben, weil die da irgendwie gesagt hat, die sprechen nicht wirklich mit den Toten, sondern nur mit irgendeinem Echo in der Zeit, und die wollten, naja. Also da gab es natürlich auch Zwist zwischen diesen ganzen Gruppen, aber das Ganze, von dem wir jetzt sprechen, von dem das ganze New Age und so weiter, dieses ganze Zeug, das ganze Esoterikwelle, das ist alles weit über 100 Jahre alt. Und das finde ich wirklich spannend. Also das ist nichts Neues, es ist sowieso gar nichts Neues, es ist ja dann das, was vor Ende des 19. Jahrhunderts da durch Blavatsky und dann später durch Rudolf Steiner verbreitet wurde.
Besonders durch die beiden. Aber wenn man.
Aber nur noch kurz fertig. Das bezieht sich ja wiederum auf jahrtausende alte Schriften, auf Vedisches und so weiter.
Auf das wollte ich gerade kommen und sagen, ja, wenn wir über Atlantis was lesen wollen, das erste Buch, was wir in die Hand nehmen müssten, wäre Platon, Critias und Timaeus, das Wechselgespräch, wo Sokrates präsent war und so weiter, ein Solon taucht auf und so weiter, wo also diese Atlantis-Geschichte schon in einer Art esoterischen Weise behandelt wurde. Und der Platon war ja ein Eingeweihter von Eleusis, also der schwebt schon in dieser esoterischen Sphäre. Schon vor über 2000 Jahren ist er also Esoteriker gewesen.
Ja, kann man so sagen, glaube ich. Ja. Jetzt in Ihrem Buch, ich habe ja zuerst das etwas dünnere Buch gelesen, das eben den Titel Riesen der Vergangenheit trägt.
Ja.
Und dort beschreiben Sie Buttigieg.
Ja. Jetzt haben Sie schon ein Stichwort vorweggenommen, über das wir uns gleich einmal zu unterhalten.
Aber vielleicht wollen Sie mal, ich glaube, wir sind mit der Geosophie noch nicht ganz fertig.
Also ja,
die Geosophie, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, und Sie können mich dann gerne ergänzen oder korrigieren, ist im Prinzip das, was Sie vorhin gesagt haben, das möchte ich nur noch ein bisschen klarer darstellen, also diese Sicht auf die Menschheitsentwicklung, dass man nicht irgendwie vor ein paar hunderttausend Jahren, so wie es halt jetzt die Wissenschaft, der Mainstream in der Wissenschaft sagt, dass wir uns da halt entwickelt haben durch Evolution, sondern dass wir durch Involution, also aus höheren Sphären, wenn man so möchte, aus höherdimensionalen Welten und so, wie immer man das jetzt beschreiben möchte, dass wir uns da quasi in das Materielle hineinbegeben haben und uns tatsächlich parallel, und das finde ich sehr spannend, die Idee, die kannte ich so noch nicht, dass sich Menschheit und Planet parallel entwickelt haben in diesem Kosmos, und am Anfang war ihm alles noch fluidal und völlig körperlos, und dann ist es immer körperlicher geworden und irgendwann gab es dann die Auftrennung in die Geschlechter und so weiter. Und diese Gesamtschau, das ist eigentlich dann die Geosophie, oder? Ist das
ja,
richtig so?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Okay. Diese Gesamtschau ist die Geosophie. Und Herr Ubeide, mir fällt auf, dass ich ja noch gar nicht die ganz wichtige einleitende Bemerkungen machen konnte. Und wenn Sie mir gestatten, so mache ich das jetzt gerade damit, denn es ist ein Herzensanliegen, Folgendes zu sagen, damit ich richtig verstanden werde. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zwischen Ihnen und mir ist es mir ein wichtiges Anliegen, ein ganz grundlegendes Anliegen, eine geistig-seelische Verbindung jetzt herzustellen. Das heißt, diese geistig-seelische Verbindung ist ja bereits da, denn Sie würden ja nicht jetzt am Radio sitzen oder wo immer auch und sich das anhören, hätten Sie nicht den Bezug zu diesen Themen, ob das jetzt heißt Rudolf Steiner oder Blavatsky oder Edgar Cayce und so weiter, Platon und hätten Sie nicht, und diese Beziehung ist also da. Ich wollte Sie nur aus Ihrem Unterbewusstsein heraufholen in Ihr Tagesbewusstsein, in Ihr abendliches, unseres abendlichen Zeitgeschehens. Weltgeschehens jetzt. Das ist einmal das eine, das ist einmal das Grundlegende, dass wir doch eine gewisse Beziehung haben, auch wenn ich sie nicht sehen kann, leider und so weiter, und eben nur akustisch, wenn wir uns verbinden können, aber diese Verbindung ist da. Und daran knüpfe ich sofort das Stichwort der Ehrlichkeit. Ich rede nicht von irgendetwas, wo ich nicht voll dahinter stehe und nicht sagen kann, ja, das habe ich gelesen, das habe ich durchgedacht und das halte ich für richtig. Und das gebe ich an Sie weiter. Ob das jetzt letztlich der Wahrheit näher kommt oder sogar entspricht, das ist eine andere Frage, die erst die Zukunft entscheiden wird. Aber zunächst steht einmal, nicht zwischen uns, sondern uns verbindend. Die Ehrlichkeit, dass ich sage, ich stehe zu dem, was ich jetzt sagen werde, und das ist eine ganze Menge. Und es wird eine Gratwanderung für mich, um zwischen Ängsten einerseits und den notwendigen Erdveränderungen andererseits, um da diesen Pfad, steilen Rückgrat des Weltgeschehens zu wandern. Das ist das eine. Aber ich habe jetzt neben dieser angesprochenen Ehrlichkeit, habe ich auch eine ganz tiefe Verpflichtung, nämlich, also ich kann jetzt nicht sagen bekanntlich, es ist wieder für mich bekanntlich, gibt es ja nicht nur all diese Urelemente, die aufgeführt sind, sondern es gibt auch das höchste Urelement, ist ja dann Akash, der Weltäther. Und jedes Wort, das ich jetzt spreche, wird in diesem Weltäther eingespeichert, wird dort geprüft, ob es richtig ist und bleibt dort für ewige Zeiten verankert und ist daher im ganzen Kosmos, nicht nur auf Planet Erde und Planetensystem, im ganzen Kosmos jederzeit abrufbar. Das muss man sich ja mal vorstellen. Alles, was gesagt wird jetzt in diesem wissenschaftlich und esoterischen Bereich und in diesem Grenzgebiet zwischen diesen beiden genannten, das ist wirklich eingespeichert im Weltäther und es ist im ganzen gesamten Kosmos verfügbar. Jeder Meister, wie zum Beispiel Rudolf Steiner, kann in diese Akasha-Chronik hineinschauen, wenn es notwendig ist, um die Weiterentwicklung der Menschheit zu garantieren. Das wäre also eine der Vorbereitungen.
Wie stehen Sie eigentlich persönlich zur Theosophie und zur Anthroposophie? Sind Sie da?
Das kann ich noch weiter erfassen, ja? Denn Sie sagten ja, also Esoterik allgemein und haben dieses Wort von Channeling, das ich überhaupt nicht mag. Also diese
Kanalisieren kann man auf Deutsch sagen.
Ja, das ist eben Kanalisieren. Ja, das ist ja auch nicht. Also diese, ich hatte da ein Wort dafür. Es wird mir vielleicht einfallen.
Mediale Durchgaben.
Ja, okay, Sie sagen es. Danke, mediale Durchgaben. Also, ich sagte schon, die Wissenschaft ist längst an ihren Grenzen gestoßen. Sie kommt so nicht auf diese Weise nicht weiter. Wenn gewisse Dunkelmächte trotzdem weiterforschen, so kommen sie auch sehr in Konflikt mit kosmischen Gesetzen. Aber das ist jetzt ein Thema für später. Es ist also so, dass ich einerseits weiß, dass nur durch Mitteilungen aus der Jenseitswelt wir irgendwie weiter neuere Ideen erfassen können. Das ist einmal das eine. Neue Ideen sind wir angewiesen auf die Mitteilungen von Außerirdischen, die höher entwickelt sind, wesentlich höher entwickelt zum Teil, die machen Zeitreisen und so weiter.
Aber warum können wir selber nicht auch neue Ideen haben? Das verstehe ich nicht. Warum brauchen wir dazu?
Kann man selber nicht, ich hab's nicht verstanden.
Warum können wir nicht aus uns selbst heraus neue Ideen schöpfen? Warum brauchen wir dazu Außerirdische oder die Jenseitswelt?
Naja, das ist jetzt eine schwierige, wirklich schwierige Frage.
Ich weiß, ja,
warum aber brauchen wir das? Ich würde es so jetzt sehen, wir bekommen es einfach und sollen wir uns da verschließen? Schauen Sie, ein Beispiel, das möglicherweise, ich sage es ganz vorsichtig, möglicherweise einen ganz gewaltigen Funken Wahrheit enthält. Die ersten Flugscheiben, die raumtauglich waren, die wurden durch Außerirdische von Aldebaran wurden den Nationalsozialisten zugespielt. Und so konnten die damaligen Nationalsozialisten,
so?
die Deutschen im Dritten Reich, konnten Flugscheiben bauen, bekannt unter dem Namen das ist die Hannebu und Vril, die Vril-Flugkörper und die Hannebu-Flugkörper. Und die waren schon ein Wrack von einem Hannebu soll auf dem Mars liegen und so weiter. Sie können sich daraus den Reim selbst machen, Sie können sagen, das ist alles ein Blödsinn und so weiter. Das stört mich überhaupt nicht.
Nein, ich weiß es nicht.
Ich halte es dafür, dass es das so gegeben hat. Also, um zum Ursprung des Gedankens zu kommen, es ist so, dass wir einfach diese Sachen zugespielt bekommen. Was soll man denn machen? Der berüchtigte Absturz eines UFOs im Gebiet von Roswell in Neumexiko, das hat ja auch wieder eine ganze Menge Anstöße gegeben. Da sollen angeblich die alle möglichen digitalen Informationen, die dann schließlich zu Handys und Internet geführt haben, diesen Anstoß gegeben haben. Also es ist einfach nicht zu trennen. Die Leute haben plötzlich die Ideen. Wer kann jetzt beweisen, die kommen von Außerirdischen, von Alpha Centauri oder Plejaden oder Orion? Wer kann das beweisen? Wo ist die Grenze? Wo kann ich sagen, ja, das haben uns die Plejaden zugespielt über den Billy Meyer da in der Schweiz? Und so weiter. Wo ist da die Grenze? Und der Herr See, da möchte ich das jetzt noch zu Ende führen. Ich muss akzeptieren, Gedankengut, das eben nicht die Technik, unsere Technik, unsere Industrie entwickelt hat und unsere Forschungslaboratorien, sondern das einfach von draußen kommt. Das muss ich akzeptieren. Daher muss ich auch dieses von der Jenseitswelt, das ist ja auch von draußen, von was uns im Bezug auf uns drüben ist, von der Jenseitswelt, muss ich ja dann auch gewisse Sachen akzeptieren, wenn der Rudolf Steiner sagt, er hat ja in der Akasha-Chronik gelesen, und die Blavatsky hat in der Geheimlehre gelesen und so weiter. Tibetisches Wissen zum Beispiel, hinduistisches Wissen, indisches Wissen, das muss ich auch akzeptieren. Da kann ich nicht sagen, das ist unwissenschaftlich. Es ist ein Gedankenanstoß. Ich muss ihn prüfen und wenn ich Glück habe, kann ich ihn wissenschaftlich fundieren. Und wenn ich ein Pech habe, muss ich es vorerst einmal da so bewenden sein lassen, wie ich damit umgehe. Manchmal sind mir Channelings sehr unsympathisch, wenn ich merke, dass es eh nur ein Schmus ist. Aber manchmal muss ich sagen, naja, bei Büchern geht es mir genauso, bei Literatur. Ich schlage ein Buch auf und da finde ich, naja, mein Gott, das wissen wir eh schon, das kann ich weglegen. Oder da kommt ein Buch und sagt, Mensch, aber da steht aber was drin. Und so, und dann kommt das Hackel ins Kreuz, da habe ich mir ein Buch, sie haben den Titel sofort genannt, ich will ihn gar nicht nennen, um da nicht noch Verwirrung reinzubringen. Ein Buch, das ganz neu am Markt ist, das hatte ich mal hat mir ein Freund geborgt, da habe ich gedacht, das ist ein ganz tolles Buch, habe es mir gekauft und jetzt kam die Nachricht, ja, das ist ja alles nur von den amerikanischen Geheimdiensten zusammengebastelt, um wieder mal Desinformation.
Sie meinen Project Serpo oder was?
Naja, natürlich ich das. Ja, jetzt liegt das Buch da. Zuerst habe ich mich gefreut, endlich einmal eine echte Nachricht von ganz draußen. Und jetzt habe ich natürlich das Nachsehen, weil ich mir denken muss, bei jeder Seite, die ich lese, naja, das haben sie sich zusammengebraut.
Wobei das ja immer so eine Sache ist, ne? Also bei Desinformationen, man weiß es halt nicht, was haben sie sich ausgedacht und was.
Da gibt es nur Fingerspitzengefühl.
Was passiert jetzt
auch?
Daher, ja, schwierig.
Da kann man natürlich sehr ins Fettnäpfchen treten und wie eben dieses genannte Buch kann ganz daneben sein und einem überhaupt nichts bringen, außer Desinformationen. Oder anders jetzt, es kann eine tolle Information sein. Und bei Rudolf Steiner habe ich vieles gefunden, was auch archäologisch dann beweisbar ist. Aber es ist nicht alles, was ich akzeptieren kann. Da muss ich sagen, na, das kann aber nicht stimmen. Das geht mal ganz schwer.
Genau, und Sie haben ja auch immer wieder in Ihrem Buch, gehen Sie auch immer wieder auf Ihr enormes geologisches Fachwissen ein und versuchen, die Dinge ein bisschen abzuklopfen von der Richtung her. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Jetzt wollte ich nur noch kurz auf die Frage.
Kurzer Einwurf. Was glauben Sie, wie ich da vor den sogenannten Fachkollegen stehe? Da bin ich ja richtig der Ausgestoßene, der Ketzer.
Naja, klar, weil Sie sich ernsthaft mit Atlantis und solchen Dingen beschäftigen.
Das
und
sicher. Sagen, na, das schauen wir immer an. Atlantis hat es doch nie gegeben, das ist doch ein Hirngespinst.
Ja,
der Platon, der hat sich das doch nur aus den Fingern gezogen. Der wollte ein Buch schreiben, ein Treatment, ein Traktat über den idealen Staat. Und da ist ihm halt das eingefallen, was der Solon da aus Memphis, aus Ägypten mitgebracht hat, diese Information. Das hat halt eingebaut, das hat ihm Spaß gemacht. Der hat seine Hauptstadt gegeben, Poseidonia, und das lag im Nordatlantik, über was wir noch zu sprechen haben werden, und so weiter. Jetzt müssen wir uns aber wirklich beide ein bisschen einbremsen.
Ich möchte nur kurz, wie stehen Sie jetzt zur Theosophie und zur Anthroposophie? Bezeichnen Sie sich selbst als
habe diese Frage noch nicht beantwortet.
Als Anthroposophen oder ist das nur eher was?
Ich habe natürlich mich durch manches durchgequält bei beiden Autoren. Rudolf Steiner mit diesen endlosen Sätzen, wo man über eine halbe Seite einen Satz hat und man es x-mal lesen muss, bis man die Satzanalyse hinter sich gebracht hat. Wo ist das Satz, Aussage und die Beifügung und so weiter. Und die Blavatsky ist ja dann mindestens ebenso schwierig, nur in ganz anderer Art. Da geht's vom Hundertsten ins Tausendste. Die kann anfangen mit den sieben Wurzelrassen und endet dann mit die Isis entschleiert und so weiter.
Also haben Sie die Geheimlehre? Haben Sie die Geheimlehre von Blavatsky?
Die habe ich gestudiert. Natürlich
ganz gelesen.
Das sind grundlegende Dinge.
Wow, das
wenn
sind ja 1500.
Brauchen wir gar nicht mitzureden.
1500 Seiten dick ist dieses Werk, oder?
Naja, das ist das Wenigste. Also Steiner habe ich mich nicht weiter herangetraut, weil das würde ich heute noch dort sitzen. Und es ist leider okay. So, dass ganz tolle Autoren die Sache nicht verstehen, sie so kurz zu fassen, zumindest in der Zusammenfassung, damit es verständlich ist. Das betrifft Rudolf Steiner, das ist die Blavatsky, also Rudolf Steiner, wenn ich an das Goetheanum denke in der Schweiz, ich meine, wo kann man da in einem Leben glauben, hoffen, da durch diesen Wust einmal sehr interessanten Material durchzukommen. Dann ist noch einer, der Jakob Lorber, der Steirer da.
Ja, der ist ganz in der Nähe.
Wenn er das in ein oder zwei Bänden niederlegt, die Haushaltung Gottes, bin ich sehr zufrieden. Aber einen Stoß von 11 Büchern, die habe ich auf den Boden gelegt und sie reichen mir diese 11 Bücher bis zur Armlehne da. Und durch das soll ich mich durchwurschteln, habe ich gar keine Lust, bringt ja nichts. Das bringt ja nichts, denn bis ich da die Kernaussagen herausgearbeitet habe, da sind Monate und Monate vergangen, da komme ich nicht weiter, da hänge ich dann. Und da habe ich natürlich versucht, immer die Kernaussagen herauszuholen, mir gleich Notizen zu machen, damit ich es nicht vergesse, und habe mit diesen Exzerpten habe ich dann arbeiten können und habe dieses Atlantis-Buch geschrieben. Ich habe es vorhin noch einmal durchgeblättert, weil ich was gesucht habe, und ich muss sagen, ich will mir jetzt nicht ein Eigenlob aussprechen, aber es ist doch einiges drin in dem Buch. Das kann man wohl sagen.
Ja, das ist sehr umfangreich. Also, wie gesagt, 400 Seiten und sehr viel Geologie. Also, da muss man sich dann als Laie ein bisschen durchquälen. Aber
ja, das habe ich immer versucht, ein bisschen einzuschränken. Aber um manches
ist Ihnen nicht immer gelungen.
Plattentektonik, mittelozeanische Rücken, Basaltplateau.
Man lernt viel.
Da kommen wir nicht drüber hinweg.
Man lernt
das viel, muss einmal erwähnt werden.
Ja, ich hab viel über Geologie gelernt in dem Buch. Und natürlich auch über mögliche Möglichkeiten von Atlantis. Jetzt gehen wir da nochmal zu Buttigieg über, also das Buttigieg,
ja,
oder wie
ja,
auch immer man es jetzt ausspricht.
Eine Dame, die vor Ort gelebt hat, also eine Rumänin im Gebiet vom ehemaligen Simbürgen, die hat mir gesagt, also nicht Buttigieg, sondern einfach Buttigieg dazu zu sagen. Das wäre also das ist jetzt ein richtiger Hammer geworden. Jetzt ist schon wieder aber natürlich im Hintergrund die Frage, ist das nur ein also mit dem amerikanischen Wort ein Fake? Ist das eine Fälschung? Ist das alles nur, hat sich jemand das so durchgedacht, um einen Bestseller zu schreiben oder was? Ein Bestseller wird sie wohl werden. Und es ist eben eine kontroverse Sache. Ich werde es kurz einmal versuchen zu skizzieren. Es ist nichts anderes als, ich darf da einen Zettel zur Hand nehmen. Ja, der spektakulärste archäologische Fund aller Zeiten befand sich im Staatsgebiet von Rumänien, im ehemaligen Simbürgen, nämlich in den Buttigieg-Bergen. Und es handelt sich um eine Moment mal, ich weiß eh auswendig, ich brauche gar nicht dazu schauen. Ich kann das ruhig weglegen. Es ist folgendes. 2002 ist ein amerikanischer Militärspionageapparat über das Gebiet von Simbürgen geflogen und hat mit seinen Messinstrumenten eine riesige Höhle in den Bergen von Buttigieg entdeckt. Und das ist natürlich sofort in die Geheimarchive des amerikanischen Militärs. Dort ist das gelandet und haben natürlich sofort gesagt, da müssen wir hinschauen, das müssen wir forschen. Das geschah auch. Es ist eine Gruppe von Wissenschaftlern gekommen, sofort Sperrgebiet natürlich, höchste Sperrzone. Und der Witz ist der, dass an der Bergoberfläche, an der Erdoberfläche nichts zu sehen war von einem Tunneleingang, der zu dieser Höhle geführt hätte. Es muss eine riesige Höhle sein, da hat man schließen können, und es ist kein Eingang zu finden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat dann mit heutigen Methoden, hat man das Ende eines Tunnels erforscht, hat sich dort durchgegraben und ist dann mit einer kleinen Gruppe schnurstracks diesen Tunnel entlang gegangen. Das führt über einen Knick und schließlich steht man vor einem Tor. Und jetzt beginnt es, also in Österreich würde man sagen, entrisch zu werden. Jetzt wird es interessant. Die kleine Gruppe hat Gott sei Dank einen Rumänen mit bei sich gehabt, eine Schlüsselfigur eines ganz jungen Menschen, der dem rumänischen Geheimdienst schon aufgefallen war durch seine psychischen Begabungen. Er konnte also in die Jenseitswelt gedanklich eindringen. Er hat also psychoanalytische Fähigkeiten war also ein hochgestochenes geistiges Wesen. Er konnte levitieren und ist dann geschult worden im rumänischen Geheimdienst und war also ein Mitglied der Gruppe. Und wie die da vorgedrungen sind bis zu diesem riesigen Steintor, das sich da befunden hat am Ende dieses Tunnels, sind gleich drei von der Gruppe drei umgefallen, tot umgefallen. Ja, warum fallen da drei Menschen tot um? Da ist doch nichts zu sehen, da ist doch keine Wand, nichts. Ja, eine Wand schon, aber wir sind ja noch gar nicht bis zu der Wand vorgestoßen. Und da ist jetzt dieser junge Mann, der Cäsar, zum Einsatz gekommen. Der hat sich in die Schwingung dieser Energiesperre einfühlen können, also in Resonanz gehen können und hat also diese Sperre für sich aufheben können und konnte auch die anderen mitziehen. Also man hat dann der Rest der Expedition der Kleinen hat diese Sperre überwunden, ist durch das Steintor, das hat sich so wie Sesam öffnet dich geöffnet und wieder geschlossen, und die sind weitermarschiert und dann standen sie einfach in dieser Höhle. Die Höhle ist ungefähr 30 Meter hoch, drei Eingänge in eine andere Welten und umfasst an den Seitenwänden links und rechts je 5 Tische. Und auf diesen Tischen standen Apparaturen, und wenn man zu diesen Apparaturen hingegangen ist, haben sich an einer riesigen Projektionsfläche haben sich entsprechend riesige Farbbilder oder ganze Filme abgespielt. Und das hat alles beinhalten können, was man sich denken konnte. Von Astronomie über Astrologie, über Physik, über Chemie, über Medizin. Also man denkt es und es erscheint auf den Bildflächen. Das war schon einmal sehr erstaunlich und völlig unerklärlich, selbstverständlich. Und in der Mitte des Raumes befand sich ein kleines Podest, und da war ein Sessel, und der hat auch eigenartige Eigenschaften aufgewiesen, so wie die Tische, die ich jetzt schon genannt habe. 2x5 Tische, und die hatten sage und schreibe eine Höhe von über 2 Metern. Auf Tischen, die über 2 Meter sind, waren da 10 Stück, und da waren die Apparaturen drauf. Und der Sessel in der Mitte dieser Höhle war ein Podest mit einem Sessel auch für einen Menschen, der etwa 3,60 Meter groß wäre. Und dazu so eine Art, ich würde es als eine Art Tesla-Einrichtung bezeichnen. Also Tesla-Spuren links und rechts zur Verstärkung von Gedankenkraft, so wie man es im Montauk-Experiment auf der Halbinsel bei New York, das amerikanische Militär bis zur geht nicht mehr durchgespielt hat, unter verbrecherischen Missbrauch von vor allem von Kindern. Montauk, riesiges Verbrechen des amerikanischen Militärs. Diese Wesen sind dann seelenlos da gewesen. Ist ja noch wesentlich schlimmer als irgendwelche körperliche Qualen. Die haben überhaupt nicht mehr gewusst, wer und wo sie sind. Und das hatte schon vorher beim Philadelphia-Experiment gegeben, wo Marinesoldaten mit der Wand des Schiffes verschmolzen waren, weil einfach da andere Gesetze herrschen, die der Mensch nicht beherrscht. Gut, also zurück zu der Höhle. Der Sessel in der Mitte, also auch für Riesen, ungefähr 3,60 Meter große Riesen würden das bedient haben und da Experimente durchgeführt haben. Zuzüglich war ein Gefäß dort gestanden und das haben diese hochgestochenen Wissenschaftler aus USA haben natürlich dann gleich danach gegriffen. Die wussten, was das sein könnte oder hat ihnen der Chaser das klar gemacht. Es war nicht mehr und nicht weniger als chemisch zubereitetes Gold. Und chemisches, also alchemistisches Gold hat ganz tolle Eigenschaften. Darüber schreibt schon der David Icke in seinen Büchern über die Reptiloiden, Außerirdischen und so weiter. Und das kann das menschliche Bewusstsein und das 10.000-fache erhöhen. Also es ist wirklich etwas Unvorstellbares. Es sieht aber überhaupt nicht wie Gold aus. Es ist ein weißes, stark strahlendes Pulver. Ich möchte nichts weiter dazu sagen. Erstens weiß ich nicht viel mehr darüber und zweitens würde es uns zu weit führen. Ja, jetzt haben wir also diese Höhle mit diesen eigenartigen Phänomenen. Jetzt, wie sind die umgegangen und wie können wir damit umgehen? Die sind natürlich nach amerikanischer Art, Militär meine ich amerikanischer Art, damit umgegangen, indem sie verlangt haben von den Rumänen, dass das alles höchst geheim gehalten wird. Die Rumänen wollten im Gegensatz dazu, als echt menschenfreundlich, wollten die das Ganze veröffentlichen und da hat aber auch der Vatikan dann sich eingeschaltet. Es wird ein bisschen komplizierter. Der Vatikan hat nämlich gesagt, na, das wissen wir eh alles, das haben wir in unserer Geheimbibliothek. Bitteschön, schon einmal da eine Geheimbibliothek zu haben, ist ein Verbrechen an der restlichen Menschheit, die nicht zugänglich ist. Gut, war nur ein Nebengedanke. Gut, also, was war für das amerikanische Militär ausschlaggebend? Nur sofort zusammenzuraffen an Informationen, was sie konnten, um es egoistischerweise für ihre eigenen militärischen Eskapaden einzusetzen. Das ist schon mal etwas sehr Negatives. Die Rumänen mussten natürlich nach diplomatischen, fast handgreiflichen Kämpfen sich dazu bequemen zu sagen, naja, wir veröffentlichen es nicht jetzt. Und damit hatten also die Dunkelmächte wieder mal Zugriff zu den allerhöchsten Geheimnissen. Die rein dermaßen fortschrittliche Technologie beinhaltet haben, die für uns eigentlich absolut unvorstellbar ist. Es gibt Bilder von der Erde aus dem Weltraum. Die müssen also Flugkörper besessen haben, die einfach in den Weltraum hineinfliegen konnten und die Erde von draußen aufnehmen. Na gut, das haben unsere angeblichen Mars-Leute ja auch können und so weiter. Ja, das war einmal, was für diese von Interesse waren. Ja, da ist aber noch etwas. Ich habe von drei Höhlen gesprochen. Jetzt nicht von dem Tunnel des Zugangs, der uns hingeführt hat zu diesem Phänomen Höhle, sondern es sind drei weitere Gänge. Der eine führt direkt tausende Kilometer bis nach Bagdad, wo eine ähnliche Anlage angeblich sich befindet. Eine führt nach Ägypten unter die Cheops-Pyramide, von der noch viel zu sagen sein wird. Und eine führt nach Zentralasien, Tibet. Zum Teil sollen sie schon begangen worden sein. Inzwischen sicher schon, das war ja immer nur hin, sind wir erst jetzt bei 2003 und jetzt haben wir 2017. Also bitte, was da sich inzwischen weiterentwickelt hat, davon kann man nur nicht einmal träumen, in Albträumen. Denn es gibt inzwischen Bücher über amerikanische und russische Militärerfindungen. Also das sind Flugkörper, die sich in den Weltraum hinaus bewegen und so weiter. Das sind gang und gäbe. Es sind Zeitreisen gang und gäbe. Die Amerikaner sollen in Kalifornien in Einrichtung haben, mit Tesla-Spulen, mit riesigen, wo man einfach in die Vergangenheit, also zum Beispiel nach Atlantis reisen kann. Überhaupt kein Problem. Also bitte, das ist alles höchst geheim, aber manchmal kommen gewisse Dinge ans Tageslicht. Aber nur unter gewissen Umständen. Denn in Amerika soll eine Gruppe ungefähr an die 50 verschiedene außerirdische Rassen in einem Buch festgehalten haben und dargestellt haben. Davon hat der amerikanische wichtigste Geheimdienst, diese CIA, hat Wind bekommen, hat die ganze Auflage des Buches gekauft, hat sie vernichtet und so wird also umgegangen mit den Sachen. Eine Analogie dazu wäre das amerikanische Smithsonian Institute, das es aufgrund des Statuten eigentlich sagen sollte, wir sind da, um in Museen Exponate auszustellen, die Vorgeschichte von Nordamerika darstellen. Was tun sie? Sie haben angeblich ich dabei war ich Gott sei Dank nicht, angeblich die allerwichtigsten Artefakte der Indianer Nordamerikas und die Riesenskelette auf ein Schiff geladen, haben sie in den Atlantik hinausgeschickt und versenkt, damit diese echte Geschichte der Welt, der Menschheit nicht sozusagen ruchbar wird. Und diese Beispiele ließen sich verlängern, also stundenlang. Gut, jetzt muss ich zurückkommen, will ich zurückkommen auf die Höhle. Die können wir jetzt einmal doch als abgehakelt ansehen. Ich kann natürlich wirklich nicht garantieren, dass das alles Wahrheit ist, aber es scheint mir schon, dass da einzelne Phänomene sich nur dadurch erklären lassen, indem man annimmt, dass es eine andere Menschheit das einmal gemacht hat. Und ich nenne es eine Zeitkapsel aus Atlantis. Also atlantisches Wissen, das ja, wie ich schon erwähnte, laut Rudolf Steiner wesentlich höher war, und auch der Russe Muldaschew, auf den wir hier zurückkommen, sagt auch, die waren wesentlich höher entwickelt, die Atlanter. Daher der tiefere Fall ins Negative, durch schwarze Magie, was heute Gott sei Dank nicht mehr so in dem Maße ausprobiert werden kann. Und damit, Zeitkapsel aus Atlantis nenne ich es. Eine höhere Technologie, die uns da gezeigt wird oder gezeigt werden soll, was da alles schon entwickelt wurde und was es da schon gegeben hat. Damit hätten wir Bucic, müssen wir abschließen und uns dem nächsten zuwenden.
Das war jetzt viel, ne? Also unglaublich.
Ja, klar, es wird jedes Mal viel.
Also Moment mal. Ich frage mich jetzt, wo sind die Quellen für diese Dinge, die Sie jetzt erzählt haben? Ich meine, woher wissen Sie das? Oder woher wollen Sie das wissen?
Also das. Ja, ist sehr gerechtfertigte Frage. Die Geschichte ist ganz einfach. Sehr liebe, nette Bekannte, die sich sehr mit geistigen Heilmethoden befassen und auch davon entsprechend gut leben können, aber das auf ehrliche Weise wirklich ohne Scharlatanerie betreiben. Die haben mir, da war ich einmal zu Besuch, und die wahre Geschichte ist die, dass ich ganz friedlich mit denen dort gesessen bin, wir haben unseren Tee getrunken, und dann verschwindet der Hausherr kurze Zeit, kommt zurück mit 35 digitalen Ausdrucken auf DIN A4 Seiten, und ich lese die Überschrift und denke, was ist denn das? Und ich lese noch einmal und ich glaube, mir fallen die Augen raus. Und da steht das von Bucic, und ich habe es durchgeblättert, habe gleich gesehen, das ist ein brisant wie eine Tretmine, und habe mir gewusst, das kann ich jetzt nicht durcharbeiten, das nehme ich mir für zu Hause, und da habe ich es aber ganz genau durch. Und ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich Ihnen jetzt die ganz genaue Quelle von Bucic sagen sollte. Aber Sie haben eine Möglichkeit, und ich habe eine sehr gute Möglichkeit, sozusagen durch Zufall, den es eh nicht gibt, mir aufgedeckt, nämlich da, wo ich wohne, wohnt drunter, ein bisschen weiter drunter, ich wohne im letzten Stock, das ist sehr wichtig, dass man sehr viel Luftlicht und Sonne hat. Ja, und da wohnt eine sehr, sehr nette rumänische Familie, und die hatte ich schon vorher gut gekannt, wegen technischen Hilfeleistungen, die der Hausherr mir zukommen hat lassen, natürlich gegen entsprechendes Entgelt. Und die habe ich gleich angesprochen, und da haben wir uns vor das rumänische Fernsehen gesetzt und haben stundenlang versucht, da jetzt zu einem Schluss zu kommen. Und es kommen immer wieder Hinweise, ja, bleiben Sie am Ball, bleiben Sie am Apparat, es kommt dann schon, und es ist nie das Entsprechende gekommen, woher das kommt. Es ist immer nur mehr oder weniger ein Wischiwaschi gewesen, wo Riesenskelette eine große Rolle gespielt haben und all das Genannte, aber wo es wirklich hergekommen ist, naja, Moment, da muss ich aber jetzt, da fällt mir eigentlich das Schlüsselwort dazu ein. In diesem Traktat von 35 Seiten war schon ein Autor erwähnt. Und mit Hilfe dieses genannten Rumänen konnte ich mir über Amazon über Nacht drei Bücher besorgen. Ich habe gleich gesagt, wir kaufen alle drei. Ich muss alle drei haben. Das erste wichtigste heißt Transylvanian Sunrise. Das zweite heißt, das ist das Schlüsselbuch, das von einem Radu sowieso, ich habe den rumänischen Namen jetzt nicht im Griff, ist auch nicht wichtig, Sie würden sofort finden. Das zweite heißt Transylvanian Moonrise. Und das dritte heißt dann Ägypten und sowieso. Also und das ist meine Quelle gewesen. Also das, ich konnte schon, es ist mir jetzt erst ganz eingefallen, dieser Radu beschreibt das, also besonders im erstgenannten Buch, beschreibt das sehr genau, wie er auf das Ganze gekommen ist. Und das ist ich glaube nicht, dass das alles nur...
Woher hat dieser Radu das jetzt? Schreibt er das?
Da kann ich Sie nur auf dieses Buch verweisen. Okay. Es ist erhältlich im Amazon und es ist in Englisch und es ist leicht zu lesen. Und
die Sie verstehen Daten, schon, also große Behauptungen bedürfen natürlich auch entsprechender Beweise. Ich meine, warum glauben Sie es? Glauben Sie, dass dieses
Budget... Herr Ubeide, ich habe schon erwähnt, dass ich Gott sei Dank schon, wenn ich Blavatsky und Rudolf Steiner lese, ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt hat. Und wenn ich heute da hier im dritten Bezirk zu Thalia hinuntergehe, wie in Mitte, und diese tausenden Bücher vor mir habe, so nehme ich mir das eine oder das andere, blätter ein bisschen drin, mehr kann ich ja nicht, und dann komme ich zum Schlussfolgerung und sage, naja, das scheint mir, da fangen wir beim einfachsten an. Das ist Wismae, das kann ich wieder weglegen. Dann gibt es die nächste Kategorie, wo ich mir sage, naja, einmal, da musst du schon mal ein bisschen genauer reinschauen.
Ich verstehe schon.
Kaufe ich mir so ein Schleißtuch und mache mir ein kurzes Exzerpt und gebe es ins Archiv. Und dann gibt's das, wo ich gleich merke, ah, da ist jetzt was drin. Und dann kaufe ich mir es und dann mache ich mir arbeite ich das Buch so durch, dass ich alles schön sauber, also nicht geschmiert, sondern schön sauber mir am Rand vermerke oder die Seitenzahl mir rausschreibe und dann an den ersten Seiten damit schreibe, also sagen wir Geisteswissenschaften, Rudolf Steiner Seite sowieso und so, dann habe ich dann wirklich, glaube ich, echtes Material in der Hand zu haben. Und bei diesem Radu schien es mir, dass ich echtes Material an der Hand habe.
Also Sie verlassen Sie eigentlich, wenn man jetzt...
Meine Intuition.
Auf
meine
Ihr Gefühl. Intuition. Okay.
Ja, aus dem Gefühl. Aber das geht's nicht. Denn ich sagte schon jetzt mehrmals, bei der Wissenschaft kommen wir nicht weiter. Wenn wir die immer noch sagen, die ägyptischen Pyramiden waren im alten Königreich und ich weiß noch, Ramses II. Gebaut oder der vierte da, der, na, wie heißt das denn, der, mir fällt der Name jetzt nicht. Also, obwohl ich in Ägypten gelebt habe, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Thutmosis der Vierte, der beim Sphinx, zwischen den Pfoten des Sphinx stand eine Tafel, das Haus, wer das Haus der Isis gebaut hat und so weiter. Also bitte, ich muss mich da auf die Intuition verlassen. Und wenn, ja, das wollte ich sagen, wenn die Wissenschaftler so blöd sind, dass sie uns immer noch verkaufen wollen, dass die Cheops-Pyramide, also besonders die Cheops-Pyramide unter Ramses II. Vor 5000 Jahren gebaut sind, dann habe ich es mit Idioten zu tun und nicht mit aufgeschlossenen Wissenschaftlern. Denn eine Cheops-Pyramide, die kann einer nicht im Alten Reich gebaut haben. Da kommt die ganze heilige Geometrie ist da drin verbaut. Die Zahl Pi, der Winkel Phi, die Fibonacci-Spirale, diese ganze Zahlenreihe, nach der zum Beispiel Ammoniten gebaut sind, nach der Tannenzapfen gebaut sind, nach der Sonnenblumen gebaut sind, das kommt alles, ist da mit drin eingebaut. Und das soll in das alten Ägypter gekonnt haben. Ich meine, die kämen ja dann vom Nomadentum in der damals war es nicht Wüste, vor 12.000 Jahren, aber vor 5.000 Jahren war es schon wüstenhaft. Also die würden ja vom Wüstenhaft Dasein vom Nomadenkultur würden sie einen Sprung gemacht haben in die tiefste Esoterik mit kosmischem Wissen. Ich meine, das ist lächerlich. So ein Blödsinn kann ich doch nicht glauben. Und so geht es ja meilenweit weiter. Den Kerl da von Mohenjo-Daro habe ich ja schon erwähnt, der uns frecherweise an der Nase da rumführen will und sagen, indische Atomkraftwerke und so weiter. Strahlende Leichen.
Ja. Also, gut, Sie haben schon erwähnt, diese Apparaturen und so weiter, die da angeblich in dieser Höhle gefunden wurden, die sind alle sehr groß, also auch die Stühle und Bänke, also dort haben sich anscheinend Riesen
oft mit Riesen zu tun.
Mit Riesen. Da fällt uns natürlich jetzt dann der Herr Mulderschef ein, der auch im Chat jetzt schon genannt wird, der auch von Klaus Donner, der ja auch schon öfter mein Gast war.
Darf ich, Herr Ubeide, gestatten Sie mir bitte, dass ich das Thema Riesen einmal kurz, so möglichst kurz bestreife.
Ja, und auch gleich mit Atlantis vielleicht ein bisschen verbinden, damit man auch das einmal ein
das
bisschen...
Werde ich.
Ja?
Okay. Das werde ich. Also lassen Sie mich jetzt einmal mit den Riesen. Denn wir gehen ja von den Riesen jetzt aus. Atlantis habe ich ja nur erwähnt in dem Zusammenhang, dass ich gesagt habe, für mich ist das eine Zeitkapsel Atlantis, das Buceci. Oder Budget. Gut, jetzt haben wir da schon einmal die Riesen gehabt. Dann haben wir, wenn wir Ernst Moldaschew, den russischen Augenarzt, konsultieren, da haben wir die Lemura Atlanta. Die wären 6 bis 7 Meter groß gewesen. Und dann die Atlanta selbst waren dann nur mehr, unter Anführungszeichen, die waren nur mehr 3,60 Meter, 4 Meter bis 3 Meter groß. Und dann die nachfolgenden, die sind dann langsam wir, die sind dann nur mehr 1,90 groß. Und jetzt sind wir vielleicht bei im Durchschnitt weiß ich nicht, also jedenfalls noch kleiner sozusagen. Aber sie werden schon wieder größer, die Menschen. Das ist interessant. Die junge Generation wird schon wieder durchschnittlich größer. Also, um die Riesen kommen wir nicht herum. Umso weniger kommen wir um die Riesen herum, wenn sie nicht nur der Herr Moldaschew in seinem Buch nicht Kailash, der Berg in Tibet, sondern das dritte Auge in seinem wirklich interessanten und lesenswerten Buch, das dritte Auge, man kann da nachlesen. Man kann nachlesen im Alten Testament, zu einer Zeit, als die Menschensöhne nach Verkehr mit den Göttersöhnen, die Menschentöchter, möchte ich schon sagen, nach Verkehr mit den Göttersöhnen, da riesenhafte Wesen geboren haben. Also da haben wir auch wieder die Riesen und dann haben wir vor allem die Riesenfunde. Und das ist ja das Erstaunliche. Ich habe Smithsonian Institution ja schon erwähnt. Die haben ja ganze Schiffsladungen mit all den Artefakten vernichtet. Und Amerika ist eins der Schlüsselländer für Riesenfunde. Na, nichts angeblich. Herr Ubeide, okay. Da müssen Sie mal die alten Berichte lesen, wie die ersten Weißen nach Westen gezogen sind.
Nein, ich meine das mit den Schiffsladungen. Das ist das Smithsonian Institute, ganze Schiffsladungen.
Ja, das würde ich unter Anführungszeichen sagen. Ja. Das ist einer der bekannten Enthüllungsautoren. Ich weiß es nicht, ich glaube, der Bürgin ist es, der darüber schreibt.
Ja. Na, das meinte ich mit sicher, angeblich. Das andere weiß ich Bürgin.
Ja. Na gut, um beim Thema zu bleiben. Was hat man nicht alles gefunden? Und die ersten Weißen, die nach Westen gezogen sind und leider sehr mordend und tötend und zerstörend nach Westen gezogen sind. Aber die schreiben ja dann in ihren Lokalblättchen, ich weiß nicht, Oregon Newsletter und so weiter. Die schreiben ja da, bei Ausgrabungen hat man ein Skelett gefunden, das war 10 Fuß, das sind immerhin 3 Meter und das andere waren sogar 14 Fuß und so weiter. Also Größen und die sind da, diese Skelette waren da. Die haben nicht Unsinn geschrieben, denn damals hat es diese Kontroverse und diese Vertuschungsversuch der Dunkelmächte noch nicht so gegeben in dem Ausland. Die konnten ruhig schreiben und das wurde abgedruckt. Aber dann kam die Zeit, wo das nicht mehr abgedruckt wurde und wo man die Skelette hat verschwinden lassen. Und die gab es und gibt es aber, und zwar Tausende muss es da geben. Und im Internet gibt es Fotos. Aber Vorsicht, im Internet, was es da gibt, sind wunderschöne Bilder. Aber wer garantiert mir, dass diese Bilder nicht fake sind, dass die nicht Fälschungen sind, wo man einfach mit den heutigen Computermitteln einen kleinen Archäologen, einen Ausgrabenden hingepflastert hat, hingezeichnet. Und daneben ist ein Riesenschädel, der so groß wie der ganze Oberkörper von dem Ausgrabenden, von diesem Archäologen. Also das sind furchtbar viele Fälschungen, das kann man nicht verwenden, dieses Material. Aber diese alten Beschreibungen sind nicht gefälscht, die sind echt noch. Und dann haben wir handfeste Funde ja gemacht in unserer Zeit. Da gibt es in Marokko, gibt es ein Gebiet an der Mittelmeerküste, da wurden ungefähr 500 Steinäxte gefunden von Wesenheiten, die, da muss ich jetzt nachschauen, wo habe ich dieses Marokko-Sache? Naja, es ist nicht so, warte, ich muss es eigentlich gleich finden. Riesen in alter Welt auf 3, auf 6 und 7, auf 1, 2, 3 habe ich das. Nein, da finde ich es nicht, aber entschuldigen Sie, wenn ich da ein bisschen was zu 6 und 7, aber es ist nicht so wichtig, dass ich das...
Nein, das sind Details.
Ja, ist ein Detail, das ist. Man kann sich so schöne Exzerpte machen und wenn es dann zur Verwendung kommt, kommt man darauf, dass man es doch nicht so geordnet hat, dass es der Plan. Ich habe es aber jetzt einblättert. Marokko, Kranien und Steinäxte mit einem Gewicht des 20-fachen des normalen. Oder in USA, Nevada, wo vor über 15.000 Jahren eine weißhäutige, rothaarige Rasse von bis zu 3,60 Metern Körpergröße gelebt hat. Und nicht zuletzt die Steinfiguren auf der Osterinsel, da sind wir ja bei einem interessanten Thema. Osterinsel und bei Nachbarinseln, also Nachbar, sehr benachbart ist sie nicht, nämlich Pitcairn. Osterinsel, Rapa Nui also, und Pitcairn, da haben wir doch den diese Moai, diese Steinfiguren. Ich meine, das ist doch schon einmal eine Aussage, wenn so ein Steinkoloss so schwer ist wie eine heutige Elektrolokomotive bei der Bundesbahn oder der Deutschen Bahn. Also da ist doch eine Aussage drin. Da muss es doch solche Wesen gegeben haben. Und da kommen wir zu dem Phänomen der Levitation. Levitation ist eine Tatsache, aber es ist eine Tatsache des Bewusstseins. Wenn ich das Bewusstsein im Griff habe, dass ich mich mit der Schwingung der Mutter Erde identifizieren kann, geht dadurch Sachen, die auf der Erdoberfläche sich befinden, und wenn ich da mein Bewusstsein hinlenke, kann ich Dinge zum Levitieren bringen. Dann wird einfach, da kommt das Gesetz zur Geltung, das physikalische Gesetz, Gleiches zieht Gleiches an, und Gegensätze sind im Gegensatz. Und auf diese Weise kann ich wirklich eine Pyramide bauen, wo die einzelnen Steinblöcke 2,5 Tonnen sind, und kann sie über den Nil hinüberschwimmen lassen in das Gebiet, wo ich sie dann im Plateau von Kisech, wo ich diese Pyramiden bauen will. Also es ist das Gesetz, wo eben eine Abstoßung induziert werden kann. Und diese Abstoßung zwischen Erde und dem Felsenstück. Erde, Felsstück, eine Abstoßung und nicht eine Anziehung. Die Anziehung, diese Gravitation hebe ich dadurch auf, indem ich diese Energie umwandle in eine andere Energie, wo eben nicht Anziehung ist, sondern Abstoßung. Und dann muss dieser Steinblock levitieren, so schwer er auch ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und die neuesten Informationen diesbezüglich sind, dass man wo haben wir die berühmtesten Beispiele, das Wichtigste will ich zum Schluss erwähnen, zuerst einmal Baalbek, da sind diese Quader da vom ehemaligen Jupiter-Tempel, der dann schon aus der römischen Zeit ist, der Aufbau, aber der Unterbau sind Quader, die wiegen 1200 Tonnen, und in Sibirien hat mir unlängst eine russische bekannte Dame mitgeteilt, in Sibirien wurde eine künstlich errichtete Granitwand, Wand aus Granitblöcken entdeckt, und das ist der schwerste Block, soll 5000 Tonnen wiegen. Bitteschön. Ja, wie will ich denn den bewegen? Unsere Technik kann mit Mühe und Not in ganz beschränkten Rahmen 1200 Tonnen auf einer Asphaltstrecke bewegen und schwenken, um sagen eine Brücke zu bauen, Brückenbauteil von 1200. Das sind ich glaube, der 2x18 Radeln, dieses Gerät, ein riesen gelbes Monster, der war mal abgebildet in der Zeitschrift, und das kann langsam dann fahren und schwenken. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu der aussagekräftigsten Sache, und das muss man mal im Gegensatz stellen zu der sogenannten Ägyptologie und deren müden und schwachen und unmöglichen Erklärungsversuchen bezüglich Levitation. Da haben wir den sogenannten unvollendeten Obelisken von Aswan. Der liegt da, den kann man anstauen, auf dem kann man gehen. Der ist ungefähr 40 Meter lang und hat eine Grundfläche von 4x4 Metern. Also es gibt also eine Kubatur und so weiter, und wird auf 1200 Tonnen geschätzt. Ja, also diese 1200 Tonnen wollten also die alten Ägypter, die Pharaonen wollten also, dass die Arbeiter das bewegen. Das Ding dazu sollte es ja rausgehauen werden aus dem Aswan Granit. Das ist eigentlich ein Zianit, also aus einem granitischen Gestein. Gut, dazu würden sie natürlich die Arbeiter mobilisieren. Ja, jetzt fragt sich, 40 Meter Länge, wie viele Arbeiter kann ich da ansetzen? Wenn jeder ein halbes Meter Spielraum bekommt, um seine Kraft anzusetzen, habe ich auf einer Seite 40 mal 2 ist 80, 160 Arbeiter kann ich einsetzen. Mit 160 Arbeitern, da kann ich am Pflasterstein hier in Wien an einem Straßeneck bewegen, aber nicht 1200 im Gewicht von, wenn ich das jetzt mit E-Loks mit 80 Tonnen durch dividiere, ich weiß nicht, ich bin in Mathematik in diesem Sinne nicht sehr gut, das kann man mal man machen. 1200 durch 80 habe ich die Zahl der Arbeiter, die notwendig wären. Das ist eine Diskrepanz, die unüberbrückbar ist. Aber das ist noch nicht der springende Punkt, der letzte. Ich kann nicht mit Arbeitern...
Es wird 15 sein, aber... Ja.
Bitte?
1200 durch 80 müsste 15 sein, aber...
Ja, also... Ein Fünfzehntel des geforderten Gewichts kann ich heben mit diesen 160 Arbeiten. Ein Fünfzehntel. Gut. Ja, aber jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, denn ein Punkt, der Archäologie, der klassischen Wissenschaft nicht einmal ansatzweise bekannt ist und bewusst ist. Ich kann eine Stahlschiene bei einer irgendeiner Baukonstruktion, bei einer Riesenbrücke, kann ich also da kann ich diese Kraft ansetzen. Da kann ich an einem Ende heben lassen, aufbocken lassen und dann am anderen Ende. Und so kann ich das hochheben. Über kein Problem. Stahl ist ein nicht sprödes, sondern zu einem gewissen Grad schmiegsames Baumaterial. Aber nicht der Assuangranit, der zerspringt. Ich brauche nur eine Arbeitsgruppe anheben lassen. Und wenn die andere ein bisschen fauler ist und nicht so gut gegessen hat, so entwickelt die weniger Kraft und hebt nicht so hoch. Und dann zerspringt er in zwei Teile schon einmal, weil er einfach diese Friktion nicht aushält. Ich muss eine Kraft ansetzen, die jedes einzelne Molekül dieses Obelisken auf dieses Materieteilchen angreift in gleichem Maße. Durchaus durch den gesamten Obelisken muss ich auf jedes Feldspat und Quarzkörnchen die gleiche Kraft anwenden, vom einen Ende zum anderen, damit er gleichmäßig gehoben wird, sonst zerspringt er. Also jeder Versuch, irgendwelche Arbeiter dorthin und seien es noch so viele mit Brechstangen und so weiter da anzusetzen, ist sinnlos, weil ich nie eine gleichmäßige Kraft erzeugen kann über 40 Meter. Und noch dazu kommt dann das Polieren. Ich kann nicht einfache Arbeiter mit irgendwelchen Korund irgendwelchen harten Schwermetallen Sanden da ansetzen, dass die da jetzt polieren sollen. Denn jede Gruppe wird nur eine Aushöhlung, eine kleine, wie man im Norddeutschen sagt, eine kleine Delle polieren können. Und dann werden wir nicht eine glatte Oberfläche haben über 40 Metern, sondern ein Grübchen neben dem anderen ist. Also all das sieht man, dass jeglicher Erklärungsversuch der orthodoxen Wissenschaft einfach Unsinn ist. Jetzt haben wir also, was haben wir jetzt abgehandelt? Immer noch sind wir bei den Riesen.
Naja, wir sind irgendwo, wir arbeiten uns schon langsam auf Atlantis vor.
Ja, Herr Ubaidis, Sie sagen es. Ich habe jetzt ein bisschen was in die Kehle bekommen. Einmal Entschuldigung.
Ja,
kein Problem. Ja, jetzt geht's schon wieder. Also, jetzt dieses Thema Atlantis und Lemuria. Die Wissenschaft, die orthodoxe Wissenschaft, ist so festgefahren in gewissen Konzepten, vom Darwinismus als ärgsten angefangen, wo Zufall, wo die Menschheit als Produkt von Zufallsereignissen, aus denen hervorgegangen, also ausgewiesen wird. Das ist natürlich ein absoluter Blödsinn. Zufälle sind eben Zufälle, die jemanden oder einer Gesellschaft zufallen. Und uns wäre eine ganze Reihe von Zufällen zufallen. Aber das ist alles im kosmischen Gesetz verankert. Im Gesetz von Karma als Handel und seinen Folgen. Also, um jetzt auf Atlantis zu kommen. Ich kann Atlantis nur betrachten, wenn ich rein einmal schon in die Geologie hineingehe. Aber zu Anfang dieser atlantischen Betrachtung möchte ich ganz kurz umreißen, wer dran schon gearbeitet hat. Da ist vor allem natürlich der Platon, dann ist eine lange Strecke im Altertum, wo sich nicht so viel ereignet hat, schon gab es Wissen, Historiker, die dran gearbeitet haben, dieser jüdische Historiker Flavius. Und so weiter. Also die waren sind jetzt nicht alle im Einzelnen so wichtig, nur die wichtigsten. Dann kommen wir zu Ignazio Donnelly, der hat vor 100 Jahren ein spektakuläres Buch geschrieben, Atlantis, die vorsintflutliche Welt, Atlantis, the Prediluvian World. Und das wurde ein Weltbestseller und da wollten die Amerikaner sogar eine Expedition ausrüsten, um dieses Atlantis im Nordatlantik zu suchen, ganz richtig. Aber dann haben immer wieder die kriegerischen Ereignisse in unserer unglückseligen Gesellschaftsform mehr Platzraum, Platz und bekommen und sind die alle Gelder in diese sogenannte Forschung geflossen. Und so ist es nie eine echte Atlantis-Expedition gestartet worden. Sie müsste im Nordatlantik ansetzen, am sogenannten Azorenplateau. Und damit sind wir bei der Geologie. Aber vorerst noch, wer war denn da noch? Ignazio Donnelly. Dann haben wir, weil wir schon bei Amerikanern sind, den Edgar Cayce mit seinen Readings, mit seinen in Trance gegebenen Aussagen, die er ohne Tagesbewusstsein von sich gegeben hat und wo er von Wiedergeburt gesprochen hat und von Atlantis, indem er nämlich Personen, die Heilung suchten, durch diesen Hellseher, Edgar Cayce, dass eigentlich Nebenprodukte abgefallen sind. Nebenprodukte im Sinne von, dass er sagte, ja, diese Wesenheit hat dies und diese Krankheit, weil er in Atlantis sich so vergangen hat, muss er das jetzt karmisch abgelten, das Gleichgewicht im Kosmos wiederherstellen. Aber diese Wesenheit war in Atlantis, war ein Flugpilot, wo er Flugkörper geflogen hat, oder war das und das, war Ingenieur, hat mit LEG herumgespielt, kosmische G angezapft in der Krebspyramide und so weiter. Also, so kommen wir an diesen Edgar Cayce als sehr, sehr wichtigen, aussagenden Geistwesen an den heran. Dann weiter haben wir also das schon genannte Rudolf Steiner und Blavatsky, die Schöpfer sind von Blavatsky, die Theosophische Gesellschaft in New York gegründet, 1870 sowas, und dann der Rudolf Steiner, der nicht dem Konzept der Blavatsky gefolgt ist, denn die wollten dann den Krishnamurti dann als Christusfigur einführen. Und das hat der Rudolf Steiner nicht mitgemacht und hat da seine anthroposophische Gesellschaft gegründet. Und da entstand eben dieses Riesenwerk dieses Rudolf Steiners, der leider sehr traurig geendet hat. Und das dürfte auch wieder ein Werk der Dunkelmächte sein. Einer von diesen vielen, die von den Illuminati einfach umgebracht wurden. Da sind Namen wie der Österreicher Viktor Schauberger, wie der jüdische Emigrant Wilhelm Reich mit seiner Orgonenergie, und das geht endlos weiter. Also auch Schiller konnte seine wunderbaren Gedichte, die so hoch schwingen, die Bürgschaft zum Beispiel.
Ich bin mir jetzt ganz sicher, sind Sie sicher, dass Wilhelm Reich Jude war? Ich weiß es jetzt nicht, aber.
Der Wilhelm Reich war ein Jude.
Aha, ja.
Der war ein Freud-Schüler und.
Freud-Schüler, das weiß ich.
Nach US ausgewandert. Und dort ist er im Gefängnis geendet.
Aha, Moment, ich muss Sie wahrscheinlich neu anrufen. Ich habe dann nämlich erst Credits nachladen müssen. Wir müssen eine kurze Pause machen.
Das macht mir nicht.
Und ich muss sie leider noch einmal anrufen, weil ich vorher...
Wie viele Minuten wird das dauern?
Das sofort. Das geht sofort. Also,
gut, dann kann ich einen Schluck trinken inzwischen. Ich lege einfach auf.
Ja, legen Sie einmal auf und ich rufe Sie dann gleich wieder an. Okay.
You say you're the same.
So, hier sind wir wieder. Alles ein bisschen stressig mit der Technik. Hallo Herr Krupert, Sie sind noch
ich bin,
da.
Ja, ich bin voll da. Wunderbar. Und ich würde sagen, dass wir jetzt, nach dieser kurzen Zwischenpause, dass wir jetzt in die Geologie ganz kurz hineingehen, damit ich die Grundlage für Atlantis und auch Lemuria schaffen kann. Da fangen wir mit Lemuria an. Denn es ist die ältere Kultur höchstwahrscheinlich gewesen, zugeordnet dem Feuerelement. Also da müssen wir schauen, wo könnte sich Lemuria befunden haben. Und da kommen wir auf zwei Gebiete. Einmal auf das eigentliche Lemurien, das innerste Teil vom einstigen Südkontinent Gondwanaland war. Gondwanaland, benannt nach einem indischen Volksstamm, im Herzen von Indiens, des heutigen Indiens, und damals im zentralen Teil des Südkontinents genannt Gondwanaland. Und wie das zersprungen ist zur Zeit des Oberjura, geologisch gesehen, da ist ein Teil, also dieses Kernstück Lemuria, nach Norden gewandert, mit einem schon bestehenden Kontinentalbruchstücken von Zentralasien zusammengestoßen, erlebte eine sogenannte Subduktion, das heißt eine Unterschiebung dieser lemurische Fragment, Fragment der Erdkruste, ist also unter Zentralasien untergeschoben worden und dadurch ist Tibet hochgehoben worden als Plateau von etwa 4000 Metern Höhe. Dann später kam als Nachschub noch das indische Dreieck, das ist auch nach Norden gewandert im Laufe der Millionen Jahre und ist dann mit dem schon bestehenden Zentralasien plus Lemuria zusammengestoßen und hat sich aufgefaltet zum Himalaya, dem höchsten Gebirge der Erde. Das ist einmal der Blick auf den Indischen Ozean, um dieses Lemuria zu lokalisieren. Und da will ich gleich hier anfügen, dass die reichhaltige indische Mythologie sehr wohl um Legenden weiß, dass nämlich es im Indischen Ozean seinerzeit südlich des Kap Comorin, also südlich der Südspitze des heutigen Indien, ein Erdkrustenfragment existiert hat, das nämlich Lemurien dargestellt hat und das bewohnt war und eine hohe Zivilisation entwickelt hatte. Und andererseits haben wir zur selben Zeit im Pazifik zwei Möglichkeiten, eine Landmasse anzusiedeln, auf der ich dann sagen kann, hier ist Rutas Mu, der andere Teil von Lemurien gewesen, Rutas Mu, nach einem Sanskritwort benannt, Mu oder Rutas Mu, und das kann auch wieder eine Erdkrustenscholle gewesen sein, die über einem mittelozeanischen Rücken zersprungen ist und wo diese Fragmente dann angeschweißt wurden, nach einer Wanderung an die Küste, an den pazifischen Feuerring hinüber, ist ein bisschen jetzt schwierige Geologie und Geografie, fürchte ich, angeschweißt wurde an Kalifornien und an die Anden Südamerikas. Also eine Erdkrusten der Scholle oder einfach ein Basaltrücken durch Vulkanismus, also jetzt nicht Erdkruste, sondern basaltischer Ozeanboden, der da durch ganz riesige Vulkane geschaffen wurde. Dieser Ozeanboden ist dann also über dem Meeresspiegel, haben sich die Vulkane erhoben. Heute Überbleibsel sozusagen wäre die hawaiianische Inselgruppe mit Mauna Kea, Mauna Loa, das sind ja beides 4000er, über 4000 Meter hoch. Die übrigens auf ganz bestimmten Punkten auf dem Erdball sitzen, 19,5 Grad. Ich kann es nicht weiter ausführen, das wird zu viel. Also, und da haben wir jetzt also die Möglichkeit, dass den sogenannten Darwin-Rücken von 8000 Kilometern Länge im Pazifik zusammen mit dem Ondong-Java-Plateau zusammen anzunehmen als Basaltplatte, wo sich die spätere polynesische Kultur dann entwickelt hat. Also es ist weder, mulmig, weil es viele Ausdrücke kommen. Es ist weder die archäologische Lapita-Kultur, die da von Indonesien gekommen sei, noch die Thorheiertal-Theorie, Wanderung von Peru aus, stichig, sondern sie waren einfach im mittleren Pazifik, im zentralen Pazifik, einschließlich Hawaii und der Osterinsel, hätte sich da eine Basaltmasse befunden, auf der hätte sich dieses Rutas Mu abgespielt. Und da kann ich gleich weiterhaken. Von dort ist dann auch im Südostecke des Pazifiks, hätte sich dann die, da hätte es eine Hauptstadt gegeben und der Rest wäre heute die Osterinsel mit ihren Steinfiguren, den Moai. Und diese eigenartige Schrift der Osterinsel ist ja dann bis nach Indien gelangt.
Und hier, jetzt sind wir wieder mitten in der Geologie und da möchte ich Sie bitten, das ein bisschen hintanzustellen, aber das führen Sie ja wirklich sehr, sehr ausführlich in Ihrem Buch Atlantis und Lemuria.
Gut,
ich habe es verlinkt
akzeptiert.
Aus.
Dann werde ich gleich weitermachen, ja? Und ich sage nur ganz kurz jetzt abschließend, bin ich schon am Ende dieser geologischen Expedition. Bezüglich des Nordatlantiks finden wir Atlantis angesiedelt und die Reste davon sind die heutigen Azoren. Das Azorenplateau mit etwa 135.000 Quadratmetern Fläche, ein bisschen größer als Island. Island wäre sehr ähnlich, eine Basaltplatte, direkt durchschnitten, in der Lagespalte durchschnitten durch den mittelatlantischen Rücken und im südlichen Teil dieses Rückens hätten wir das Azorenplateau östlich angeschweißt an diesen mittelatlantischen Rücken und das wäre das Mutterland von Atlantis. Das war die Ende der Geologie. Keine Panik mehr, das sind noch mehr Geologie.
Und Atlantis hat dann also zeitgleich mit Lemuria und existiert.
Atlantis wäre die spätere.
Aber es gibt eine Überlappung. Ne? Es gibt
und das, wann das stattgefunden hat, das ist ganz widersprüchliche Aussagen. Edgar Cayce spricht von drei Untergangsphasen vor 50.000, 28.000 und 12.000 Jahren. Die Anthroposophen, die sehen das viel weiträumiger. Da hätte im Mittelalter der Erdgeschichte, bitte Erdgeschichte Mittelalter, nicht historische Mittelalter, im Altertum der Erdgeschichte hätte schon also Lemuria gegeben, geendet mit riesigem gigantischen Vulkanismus, hätte dann es nach der Oberkreide hätte es dann im Tertiär gegeben, im Atlantis, die Hochblüte von Atlantis. Also das ist viel weiträumiger Schwand. Da können wir nichts drüber aussagen. Aber die einzige Aussage, die wir über Atlantis doch mit gewissem Wahrheitsinhalt sagen können, ist, dass sogar der Wissenschaft ist bekannt, dass vor etwa 12 bis 13.000 Jahren ein kosmischer Körper auf die Erde eingeschlagen hat. Also jetzt nicht der Endkreidezeit-Impact, der die Zaure dann langsam zum Auslöschen gebracht hat, sondern ein viel jüngerer Impact, der sich im Nordatlantik abgespielt hätte. Und das gibt es zwei tiefe Einschlaglöcher. Und der Schweif des Kometen hätte sich in South Carolina, in Südcarolina, hätte sich dieser Schwanz eingeprägt in etwa 3000 Einschlagstrukturen, elliptischen Einschlagstrukturen. Wenn der schief hereinkam, bilden sich nicht kreisförmige, sondern natürlich elliptische Einschlagstrukturen und die kann man heute noch sehen. Und das ist also dann, das hätte die letzte Untergangsszenario bewirkt bezüglich Atlantis.
Und das Interessante an Atlantis ist ja, und ich glaube, das macht auch viel von der Faszination aus, dass es irgendwie unsere Vergangenheit ist, aber vielleicht auch unsere Zukunft.
Herr Ubeide, ich gratuliere Ihnen. Sie haben das bei haargenau richtig erkannt. Und da gibt es einen Exzerpt, und das werde ich gleich vorlesen, denn das passt hundertprozentig. Sie werden es gleich alle hören, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hören Sie mal genau zu. Das ist nämlich eine sehr wunderbare Aussage. Das zitiere ich aus Tod über Atlantis, das Geistwesen Tod gibt das Tod. Das ist jetzt wieder eine mediale Durchsage.
Okay,
ist ja. Gestorben. Der war ein hochgestochener Ägypter und der ist aber längst Tabula Smaragdina ist auf ihn zugeschrieben. Aber jetzt das Zitat. Das bitte, ich werde es langsam lesen, damit Sie es genau in sich aufnehmen können. Die Erinnerung an den damaligen Kataklysmus ist tief in den heutigen Menschen gespeichert. Daher der Wunsch der Geistseelen, dieses Trauma abzuschließen und die daran gebundene Energie zu erlösen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Aussage von diesem Tod.
Ja, also wenn jetzt wirklich Atlantis bestanden hat, und ich glaube, Sie...
Das ist überhaupt kein Zweifel.
Okay.
Ja. Wobei die... Naja. Jetzt kommen wir uns gleich in die Haare.
Ich hoffe nicht, aber ich meine, Gott, ich akzeptiere, dass für Sie ist das Bestehen Atlantis über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es auch, was ich sehr interessant finde, eine...
Da fährt die Eisenbahn drüber. Sogar die österreichische Bundesbahn würde da drüber
ist okay, fahren. Ja, ich akzeptiere es. Ich habe mir nicht einmal ansatzweise so lange damit beschäftigt wie Sie, daher kann ich Ihnen das nur glauben oder nicht. Und ich sage jetzt einfach, ich lasse es so stehen. Ja?
Ich nehme es niemandem übel, wenn er sagt, Atlantis ist ein Blödsinn, das hat es nie gegeben. Ich nehme es niemandem übel.
Nein, das sage ich nicht.
Ich werde doch jetzt nicht mit Unwissen streiten.
Was weiß ich denn schon? Ja? Nein, das... Also, das
gut, also...
Aber...
Aber.
Was ich hinaus wollte, jetzt habe ich es vergessen.
Ja, das passiert mit, regelmäßig, also da bin ich in guter Gesellschaft.
Es wird nicht besser im Alter, gell? Diese Kultur, da gibt es ja natürlich auch eine Schrift, also die Industalschrift, die
identisch ist mit der Osterinselschrift.
Mit der Osterinselschrift identisch ist. Und überhaupt die Osterinsel, also Sie bringen ja gute Argumente, ne? Also die Osterinseln, warum sollten, und das frage ich mich auch, also wirklich, warum sollten Menschen auf so einer winzigen Insel auf die wahnwitzige Idee kommen, da 30, 60 Tonnen schwere, riesige, nur dazu sehr seltsam aussehende Steinköpfe zu machen, und sie sagen, nein, das ist eben, da gab es ein riesiges Hinterland, also diese Insel war nur Teil von einem großen Ganzen.
Ja.
Und so, ja, also das macht ja durchaus, also ist ja durchaus auch plausibel.
Und, ne? Und die Moai, wenn Sie schon bei Ostinsel sind, die Moai, diese Steinskulpturen, die sitzen zum Teil ganz tief in der Erde. Ich habe Abbildungen in meinem Atlantis-Buch diesbezüglich. Der Dr. Heyerdahl hat sie in den 50 Jahren ausgegraben, einige. Die sitzen ganz tief in der, und jetzt in der letzten Zeit, also erst vor einem Jahr, kam die Nachricht, dass man wieder die Füßchen, also Füßchen und Anführungszeichen, von diesen Riesendingen ausgegraben hat. Die gehen Meter tief in die Erde.
Nee.
Ja, man steckt doch nicht in eine Steinskulptur.
Also die sind so uralt in die Erde auch, und, ne? Also die stehen schon wirklich sehr, sehr lange dort.
Die stehen urlang dort schon, und die sind einfach das Verwitterungsmaterial, der Schutt der abgetragenen Vulkane von Ranuranaku.
Aber die Inseln sind halt auch völlig abgeholzt, und das wird dann halt von manchen als Beweis erbracht. Nein, das waren schon die auf dieser Insel, und die haben halt ihr ganzes Ökosystem da quasi fast zerstört damit.
Sie sagen es, das ist alles abgeholzt worden, bis sie keine Boote mehr bauen.
Ja, aber
also
das
ein Vorbild für Zerstörung von Umwelt ist diese Ostinsel par excellence.
Aber warten Sie doch, aber das widerspricht ja wieder dann der Annahme, dass da ein Hinterland bestanden haben könnte, weil dann hätten sie die Bäume halt wohl woanders hergeholt. Und, oder meinen Sie, haben halt
das ganze Hinterland auch, so
ja,
wie wir
okay,
es
Sie haben es halt nur in der Gegend. Ja, okay, Sie haben es halt nur in der Gegend abgeholzt. Gut, kann man ist auch durchaus plausibel.
Vielleicht haben die damaligen, die ersten, die Lemurier, die haben einfach noch das Umweltbewusstsein gehabt, und die haben die nicht abgeholzt, und erst im Zerfall Fall dieser Kultur kam die Idee, einfach alle Kriege gegeneinander
zu
führen.
Da bin ich durchaus bei Ihnen. Also ich meine, zum einen, also die Moai, dass die einfach dort gebaut werden von den Inselbewohnern.
Ja, nicht gebaut, bitte, skulpturiert.
Skulpturiert,
also ja. Und in einer Zwischenbemerkung, eine russische Forschungsgruppe unter Ernst Moldaschew hat festgestellt, dass zwischen zwei, aus dem einen Vulkanhang von Ranuraraku, dass da gar keine Steinbeile dazwischen passen, um da weitere Figuren rauszuschlagen. Das kann nur mit einer höheren Technik herausgeholt worden sein und nicht mit Steinäxten.
Ja,
weil gar nicht der Platz ist.
Also ist durchaus, also die, ich sage mal, die Mainstream-Erklärung für das Ganze, die leuchtet mir auch nicht ein. Also da bin ich schon bei Ihnen. Auch jetzt, was jetzt Ägypten anbelangt, die 140 Meter hohe Cheops-Pyramide, ich habe mich da schon mit vielen Leuten gestritten. Und da muss ich auch sagen, ich verstehe nicht, wie diese Kultur damals, die hat, also wenn die das gebaut haben sollten, in dem Fall jetzt wirklich gebaut und natürlich die Steine vorerst bearbeitet.
Aus dem Mokadamberg, jenseits des Nils.
Warum? Und ich meine, was das für ein Riesenaufwand gewesen sein muss, also ich denke mir dann, ja, aber dann...
Das muss doch ein Ziel haben, das ist doch nicht ein Grab für einen Pharao.
Ja, und dann als Grabstätte.
Nein, das ist ein Pharao hätte ich nur begraben lassen, wenn am Tempel draußen gestanden wäre, genau diese Kriege, die er erfolgreich geführt hat. Erfolgreich
Herr Kupatz, ne, die Leute sagen schon, ich bin der eigene Gast heute in der Sendung. Nein, aber nur ganz kurz, die Das Problem, das ich da vor allem sehe, ist ja vor allem die wirtschaftliche Geschichte. Du brauchst dann die ganzen jungen, starken Männer, brauchst für einen Pyramidenbau, oder sehr viele von ihnen, ne?
Sehr viele.
Wer ist denn dann, wer steht dann am Feld und schafft die Nahrung
das
herbei?
Sicher.
Für diese? Also das sind so die Sachen, wo ich immer denke, ich weiß nicht, irgendwie so ganz geht sich das für mich nicht aus. Also ich bin
nach
der
orthodoxen Auffassung.
Bitte?
Nach der orthodoxen Auffassung ist es nicht.
Nach der orthodoxen Auffassung wäre das eben so gewesen und die hätten halt nur, um dem Pharao ein Denkmal zu schaffen, da dieses Riesenbauwerk. Ja. Ich war zweimal in Gizeh und ich bin da tagelang herumgegangen, meine arme Cousine war schon völlig fertig. Und ich habe mir auch diese Steine angeschaut, die also wirklich nahtlos aneinander gefügt sind.
Ja.
Was auch
und die finden wir auch in Südamerika.
Ja, was auch sehr aufwendig,
zum Beispiel.
Ja, was ich mir auch sehr, sehr schwierig vorstelle. Aber ich meine jetzt nicht unmöglich. Ja. Ich bin jetzt, ich sage mal, ich weiß gar nichts. Aber es gibt da schon Dinge, wo ich sage, also sehr plausibel ist das jetzt in der orthodoxen Darstellung für mich auch nicht.
Und ja, daher, bei Aslan Obelisken habe ich ja beweisen können, dass es nicht machbar ist, auf diese Weise durch Sklaven, wenn wir schon wollen, den Ausdruck Sklavenarbeit.
Ja.
Es ist nicht durchführbar,
ist
weil er zerbricht, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja, zum Beispiel eben.
Darf ich jetzt?
Aber wer weiß, wie es ist dann wirklich gemacht. Wir wissen es halt auch nicht. Ich meine, der Mensch ist ja erfinderisch. Ne? Aber.
Ja, Herr Ubaidi, Vorsicht. Levitation haben die Tibeter bis heute beherrscht. Bis vor der Katz einen.
Aber gezeigt hat es nie wer. Das ist das. Es hat noch nie jemand eine Levitation vorgeführt. Ich weiß schon, das ist jetzt das
Zahnsinn. Herr Ubaidi, da muss ich total widersprechen.
Ja?
Im alten Ägypten
bitte,
hat man solches vorgeführt. Im alten Indien, da gibt es Fotos, wo irgendein Sadhu da am Boden, also in Lotusposition, in der sogenannten sitzt und dann plötzlich levitiert er. Und dieser gute Cesar da von den Rumänen, den hat seine Mutter entdeckt, wie er in seinem Schlafkämmerlein plötzlich über dem Bett geschwebt ist. Also bitte, und so weiter, das sind lauter Dinge, die es einfach gibt. Und der Herr Grebennikow, der Russe, der eine Levitationsplattform geschaffen hat.
Ja, ja.
Natürlich haben die Sowjetinsel das sofort mundtot gemacht und seine ganze Beschreibung einkassiert. Aber der hat das gemacht, der ist geschwebt, der hatte einfach in diese Schwingung sich hineinversetzen können. Und ein Skandinavier ist eingeladen gewesen vor zwei Generationen ungefähr im Tibet, weil es damals noch ein verschlossenes Land war er eingeladen von einem hohen Lama und der hat ihn dazu geführt zu einer Gruppe von Tibetern, die haben eine flache Landoberfläche, da sind Steine draufgelegen, Gesteinsbrocken und ringsherum, also nicht gerade sehr nah ringsherum, war ein Halbkreis von Musikern von tibetischen mit Langhörnern, mit Zimbeln und Trommeln und allem. Und die haben einen Höllenlärm gemacht. Und plötzlich haben diese hat einer von diesen Steinsblöcken da in dem Zentrum dieses Halbkreises, hat einfach levitiert und das war beabsichtigt. Damit haben sie etwas gebaut, da haben sie Gesteinsblöcke in den Felswand hinaufgehen. Und das ist gefilmt worden. Und natürlich ist der Film verschwunden.
Naja, das ist dann
halt immer so. Dann
ist immer dieser Film verschwunden. Das macht mich wahnsinnig. Das, verstehen Sie, was ich meine? Es ist,
ja.
wenn es dann gefilmt wird, dann ist immer der Film verschwunden. Es ist genauso
ja, bei. Ja, es ist immer dasselbe.
Und dann,
weil die Dunkelmächte sofort
ja,
das Spitz bekommen
das ist das nächste
haben und gesagt, das müssen wir verschwinden das, lassen. Das ist ja gegen unser
Herr System, Kruppert,
die Menschen zu versklaven.
Das ist aber das nächste Reiz, die Dunkelmächte. Man schiebt dann immer alles auf die Dunkelmächte. Und da muss ich jetzt noch kurz muss ich da jetzt woanders auch noch hin. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, Sie berufen sich sehr oft auf Helena Petrovna-Blavatsky und auf Rudolf Steiner.
Ja.
Aber Blavatsky war bekennende Satanistin und hat Satan als den höchsten Geist des Universums.
Leider weiß ich das. Leider
das habe ich von Ihrem Buch. Als den höchsten Geist des Universums beschrieben.
Ja,
und Steiner, habe ich auch aus Ihrem Buch, hat für eine Zeitschrift namens Lucifer geschrieben.
Jetzt, also beides stimmt.
Ja,
beides weiß ich.
Also,
stimmt, weiß ich nicht.
Habe ich aus Ihrem Buch. Und jetzt freue ich mich
halt
Sie sind sehr ehrlich, ja. Aber wie geht es bei Ihnen jetzt zusammen? Sie sprechen von den Dunkelmächten.
Ja, dann lassen Sie mich jetzt bitte um das Wort.
Bitte.
Herr Lehrer, bitte um das Wort.
Bitte.
Also, da kommen wir zu dem sehr, sehr heiklen Begriff des sogenannten Bösen. Goethe steht im Faust, ich bin der Geist, der stets verneint und doch das Gute schafft. Das habe ich in schlaflosen Nächten, aber doch habe ich mir immer wieder durchgedacht. Und da bin ich zu der Auffassung gekommen, und da gebe ich Ernst Muldashev sehr recht, wenn er sagt, das sogenannte Böse, das ist auch Konrad Lorenz, sogenannte Böse, ist sehr notwendig in einer polaren Welt. Wir können in einer polaren Welt nicht nur das Gute haben, sondern als Gegenpol müssen wir das sogenannte Böse haben, das vielleicht letztlich wirklich Gutes schafft. Aber jetzt kommt der springende Punkt, der mir klar geworden ist. Das Böse darf geschehen. Das lässt Gott Vater ohne weiteres zu, weil wir in der polaren Welt unsere Erfahrungen machen müssen. Sonst kommen wir nicht weiter. Aber jetzt kommt das kosmische Gesetz des Karma. Die Dunkelmächte dürfen ein bestimmtes Maß an sogenannten bösen Taten setzen, innerhalb des Rahmens des Karmas. Aber sie dürfen nicht, um Gottes Willen nicht, das karmische Gesetz übertreten, das Handeln und seine Folgen. Das ist nämlich das Karma, das Handeln und seine Folgen hat im Rahmen des göttlich Zugelassenen zu geschehen und nicht diese Grenzen zu überschreiten. Und da werde ich jetzt gleich einhaken, sonst komme ich überhaupt nicht dazu, etwas ganz Wichtiges zu beschreiben, nämlich die sogenannten Todsünden der zivilisierten Menschheit. Was wird auf Erden schon gemacht? Auf Erden wird gemacht, das sind die Todsünden der zivilisierten Menschheit. Und da haben wir mal die Atomkraft. Atomkraft, dazu schreibt ein sehr hochgestochener Hebräer, der schreibt, dass die Atomkraft, die Folgen der Atomkraft im Planetensystem sind so verheerend. Und besonders Fukushima, das ist so verheerend und das ist ausgesprochen ist Übertreten des göttlichen Gesetzes, dass von höheren Mächten geschaffene Atome nicht zerspalten werden dürfen. Also es ist machbar, aber es ist nicht gewünscht, dass da überhaupt Atomkraft durch Spaltung von schwereren Elementen gemacht wird.
Spaltung auch Tesla hat davor gewarnt. Aber warten Sie jetzt mal. Meine eigentliche Frage war, Sie sind halt irgendwo woanders hin. Auf der einen Seite sagen Sie, die Dunkelmächte wollen alles verheimlichen und so weiter und unterdrücken uns. Aber auf der anderen Seite ist Blavatsky bekennende Satanistin. Sind das jetzt nicht die Dunkelmächte?
Das sind Dunkelmächte.
Ja, aber warum? Ja, Moment, wie geht es dann?
Herr Obeid, ich muss das jetzt erst entwickeln. Lass mich das entwickeln.
Okay,
bitte. Jetzt sind wir erst bei dem ersten, wo der Mensch die göttlichen Gesetze überschreitet. Wir haben nicht das Recht, Atomkerne von schweren Elementen zu spalten, um diese Kraft dann.
Ja, gut, aber nicht zu weit ausschweifen wird. Kommen wir zum Punkt.
Ja, aber wir sehen die Folgen. Wir sehen Fukushima.
Bin ich d'accord, ja? Ist furchtbar. Ich finde Atomkraft.
Herr Hubeide, Moment bitte. Die letzte Aussage über Fukushima ist die, dass die ja nicht ein herkömmliches Kraftwerk da betrieben haben mit diesen vier Blöcken, sondern dass sie auch waffenfähiges Plutonium erzeugt haben. Und das ist der Pudelskern, der uns noch ganz schön zu schaffen machen wird. Also das, ich schließe schon ab, damit es nicht zu werden ist. Dann die Genmanipulation ist ja genau das Gegenstück. Da wird nicht gespalten, da wird zusammengefügt. Da haben höhere Mächte nach ihren höheren Blaupausen Wesenheiten geschaffen, Pflanzen geschaffen, Tiere geschaffen, Menschen geschaffen, nach höheren göttlichen Bauplänen Blaupausen. Und jetzt geht der Mensch her und fügt zusammen, was er nicht darf, also Übertretung des kosmischen Gesetzes. Und so geht's weiter. Die Chemtrails, der H-Projekt, wo man mit 100 Milliarden Watt in die Ionosphäre schießt. Mit 100, Sie haben es richtig gehört, 100 Milliarden Watt werden in die Dauern seit Jahren.
Auch da muss ich ein bisschen, ich glaube nicht, dass die 100 Gigawatt tatsächlich am Boden erzeugt werden und dann rauf, dass diese 100 Gigawatt kommen, glaube ich, durch einen Resonanzeffekt in der Ionosphäre.
Das weiß ich nicht,
wissen Sie, bei 100 Gigawatt, da müssten es, glaube ich, 30, 40 Atomkraftwerke, die würden dann nur für Hab arbeiten. Also das glaube ich nicht.
Es gibt ja die Fotos, Herr Obeid, es gibt ja die Fotos, Es gibt
existiert,
aber vom Alaska-Projekt, von dieser Alaska-Anlage.
Herr Krupp, hat HAB existiert, aber die 100 Gigawatt, die möchte ich nur hinterfragen. Ich glaube nicht.
Okay, akzeptiert. Ich bin kein Elektrofachmann, ich kann auch dazu gar nichts sagen. Ja. Dann haben wir das, was wir an Todsünden, den Plastikplaneten, wie es genannt wurde. Pro Jahr kommen 8 Millionen Tonnen davon von Mikroplastik.
Ja, auch furchtbar. Entsetzlich.
Furchtbar.
Ja.
Und was wollen wir denn machen? Gegen Fukushima, gegen die radioaktive Verstrahlung des gesamten Pazifiks können wir nichts mehr machen. Nichts aus. Ende. Der Pazifik verstrahlt, das Weltmeer verstrahlt, die Fische sterben, die Leute sterben. Es ist grauenvoll. Dass diese Amerikaner, die Marine, was die denn den Walen und Delfinen, den Cetaceas, den Meeressäugetieren, Entschuldigung, Falschmeldung, den Meeressäugewesen, das sind keine Tiere, Delfine sind höher entwickelt als wir, ja, die als Tiere zu bezeichnen, ist ein absoluter Unsinn. Also was die denen antun mit diesem Sonar,
ist furchtbar.
Diese Tonstärke, die da wenn die Delfine von der Erde verschwinden aus den Weltmeeren, das ist eine Weltkatastrophe an für sich schon, weil nämlich die Delfine die das Gleichgewicht gehalten haben in diesen 70% Wasseroberfläche des Planeten. Die haben das gehalten bis jetzt. Jetzt verabschieden sich die, da lesen Sie dem Buch von der Dings da, hat der ganz italienischen Name, diese Amerikanerin.
Nein, wir schweifen so weiter. Okay, die ganzen Beispiele, ich verstehe das jetzt alles. Ja, ist schon klar. Aber meine Kernfrage bleibt noch immer, kann das nicht sein, woher wollen
Vater,
Sie denn...
Der Vater.
Ja, warum, Sie beziehen sich auf Blavatsky, aber warum, wenn Blavatsky selbst sagt, dass sie Satanistin ist, wie kann man ihr dann trauen? Vielleicht um es jetzt noch ein bisschen...
Warum soll man einem Satanisten nicht glauben? Das ist
aber der gehört doch dann den Dunkelmächten an.
Akzeptieren.
Herr Krupp.
Ist ein Unterschied, ob ich ihm glaube oder ob ich ihn akzeptiere. Ich weiß, ich glaube zum Beispiel, dass es stimmt, dieser Pike, der Albert Pike, 3 Weltkriege angezettelt hat, indem er es an italienische Schwarzmagier da weitergegeben hat, sein Wissen, sein hohes Wissen, aber rein schwarzmagisches Wissen. Also ich glaube, dass das stimmt, aber ich akzeptiere es nicht, das ist der große Unterschied.
Aber diese Dunkelmächte, diese sogenannten, die sind doch vor allem auf Täuschung aus, wenn ich das richtig verstehe.
Aber und die ganze Menschheit ist getäuscht.
Aber da kann ich ja jemanden, der da sich selbst eigentlich als diesen zugehörig bezeichnet. Und anders kann ich das jetzt interpretieren.
Naja, aber ich habe doch gesagt, dass innerhalb des geistigen Gesetzes des Karmas und seinen Handeln und seines Wollens, dass das gestattet ist von Gott Vater. Aber nur das Übertreten auch dieser Grenze, das ist dann das dämonisch, echt satanische. Aber bis zu dieser Grenze dürfen diese dämonischen Wesen sich bewegen. Und dann fällt mir gerade ein, etwas sehr Wichtiges aus dem Vedischen, eine sehr interessante Aussage. Wir bewegen uns, Mutter Erde bewegt sich in einer Zone, die Mitte darstellt zwischen 7 höheren Welten, also der Welt der Devas, und 7 tieferen Welten, den Welten der Asuras. Und wir sind in der Mitte drin und können nach oben uns entwickeln oder nach unten. Und das ist dann uns überlassen durch den freien Willen, den Gott uns gegeben hat. Gott hat uns gegeben die Liebe, den freien Willen und die Vernunft. Die Vernunft, nicht den Verstand, sondern im Deutschen schön differenziert, die Vernunft. Wo ich immer fühle, dass ich dem göttlichen Gesetz verantwortlich bin und nicht wie die Dunkelmächte dann in der Übertretung des Karma-Gesetzes einfach das alles übertreten, sondern das Machbare, das machen wir einfach. Wollen wir sehen, was da kommt. Überlegen Sie mal, es ist eine Sonde unterwegs auf den Jupiter. Diese Sonde hat über 20 Kilo Plutonium an Bord. Die wollen den Jupiter zünden, zu einer Sonne machen. Also wenn das nicht schon die Spitze des Verrückten ist, das weiß die Menschheit gar nicht. Da ist eine Sonde unterwegs mit einer Plutoniumbombe, die soll den ganzen Planeten.
Soweit ich weiß, ist es einfach nur eine Batterie. Reden Sie von welchem, reden Sie da von Cassini oder von welchem Raumschiff reden Sie da? Aber ist ja wurscht, da kommen wir jetzt nur von einem Teil in den anderen. Gut, verstehen du es leider noch immer nicht, wo sie jetzt diese Differenzierung machen. Es tut mir leid, vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber ich verstehe.
Nein, Sie sind nicht zu blöd, Sie wollen sich nicht einstellen.
Nein, das stimmt nicht.
Ich sagte doch schon, innerhalb des Karma-Gesetzes können die Bösen machen, was sie wollen, aber innerhalb des Karma-Gesetzes. Aber sie dürfen das nicht übertreten.
Das zweifle ich.
Und die sind aber dabei, total zu übertreten. Atomkraft, Gen, Chemtrails, Harp, Plastikplanet, Bevölkerungsexplosion, etwas, was wir nie in den Griff bekommen werden. Die Inder haben es versucht mit dem Sohn von der Indira, mit dem, jetzt werde ich meinen Namen ist, aber ich wusste, das ist es. Und der Jim Hurtak, der hochgestochene Forscher aus dem alttestamentarischen Bereich, also der Israeli, Jim Hurtak, schreibt in seinem Buch Der Schlüssel des Enoch, ein ungemein interessantes Buch, das vor 30 Jahren oder 25 Furore gemacht hat. Überall hat es Seminare gegeben über den Schlüssel des Enoch. Da schreibt er, der Mensch hat gezeigt, dass er die Kontrolle über seinen Planeten verloren hat. Die Folgen der Atomkraft im Planetensystem. Fukushima. Ende.
Bitte. Ja. Okay, also wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, wie man jetzt jemanden wie Blavatsky da wirklich trauen kann. Also mir kommt das auch ein bisschen... Aber ich glaube, da wären wir heute...
Ich gebe Ihnen recht, Herr Ubaidi, das ist eine sehr heikle Frage. Ja. Da sind wir in einem Grenzgebiet. Aber okay. Ich sage dir schon zum dritten Mal jetzt, ja? Karma-Gesetz eingehalten, okay, dann kann man einiges machen, um die Menschheit belügen und so weiter, um den egoistischen Weg zu gehen und zu sehen, wo man da endet.
Ja, aber dann
aber
sagen
nicht
Sie
das
ja
Karma-Gesetz
selbst,
überschreiten.
Dann sagen Sie ja selbst, dass Blavatsky wahrscheinlich gelogen hat teilweise. Oder es unbewusst gelogen hat, weil sie
ist nun einmal eine, doch, ich gebe ohne weiteres zu, eine umstrittene Persönlichkeit.
Ja,
aber, und das schreibe ich auch in meinem Atlantis-Buch, sie hat das große Verdienst für sich zu verbuchen, dass sie das orientalische, nämlich das indisch-tibetische Wissen nach Europa gebracht hat.
Naja, das hat sie.
Mit der theosophischen Gesellschaft. Und das war ein großes Verdienst, denn die Leute haben wohl, die Briten haben wohl Indien beherrscht, aber sie haben war nicht fähig, sich in diese wunderbare indische Philosophie hinein zu versenken, weil sie einfach die meisten von ihnen eben sich als überlegen empfunden haben, was natürlich auch Blödsinn ist. In Wirklichkeit waren die Inder die Überlegenen und so weiter.
Ja, ja. Gut. Na gut, okay. Also, aber Sie geben zu, dass man natürlich Blavatsky und auch Steiner mit einer gewissen Vorsicht auch genießen
muss. Ich gebe es zu.
Okay,
ich gebe
gut,
es zu. Auch Steiner hat einen oder anderen Missgriff gemacht,
ja, ja.
Wo man heute sagen kann, das ist nicht so gewesen. Aber Achtung vor dem Werk.
Ich finde, Blavatsky ist eine unglaubliche Frau gewesen. Und also ich finde sie wirklich faszinierend. Und das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, also, aber wie gesagt, also diese Dinge, also ich hatte das auch vorher schon immer wieder gehört. Ich habe Blavatsky nie gelesen.
Ja,
vielleicht mache ich es einmal.
Naja,
es ist stellenweise unleserlich, habe ich gehört.
Naja,
aber gut.
Es, ja.
Gut. Kommen wir jetzt weg, kommen wir zurück jetzt zu Atlantis. Also wir haben jetzt ein bisschen dargelegt, wo, wie Atlantis entstanden sein könnte und so weiter.
Ich, ja? Über das Nichtwissen der Wissenschaftler was sprechen. Und da will ich gerade sagen, was da die nicht orthodoxe, also die freie Wissenschaft weiß, und das nehme ich aus dem Buch Der Schlüssel des Enoch des Jim Hurtak. Und da sehe ich, dass der Zeitenzyklus der großen Erdkatastrophen unmittelbar bevorsteht. Das ist eine schwierige Sache jetzt, denn jetzt verbreitet sich unter der Zuhörerschaft eine gewisse Angst. Und da muss ich jetzt gleich kontern und sagen, bitte, wir haben uns in dieser Zeit inkarniert. Wir wollten nicht ein Leben der Bequemlichkeit leben, das tun wir sowieso bis zum Exzess, soweit es geht, von dem Grobstofflichen her, sondern ein Leben der Erkenntnis. Und drum haben wir uns jetzt inkarniert, alle, die jetzt zuhören, Damen und Herren, haben inkarniert in dieser Zeit, um die folgenden Dinge mitzuerleben, um eine Höheentwicklung mitzumachen. Und da möchte ich Folgendes aus diesem Jim Hurtak Buch Der Schlüssel des Enoch entnehmen. Der Zeitenzyklus oder der Zeitzyklus der großen Erdkatastrophen. Erstens, der Erdkern wird mobil, das muss man sich als Geologe mal vorstellen. Dies lässt den Erdmantel und die Erdkruste ins Gleiten geraten. Aus dem Erdmantel wird Magma mobilisiert und ausgestoßen als Lava, Vulkane. Die tektonischen Erdplatten werden sich verlagern. Erdbeben weltweit, das ist einmal eins. die Erde wird im Zuge dieser Naturkatastrophen, wird die Erde in das neue Existenzprogramm hineinwirbeln. Und drittens, und was ist da mit dem Menschen, wenn alles so drunter und drüber geht? Da kann man sagen, wenn das Chaos am größten ist, transformiert sich das System in eines höherer Ordnung. Also letztlich steht uns ein System höherer Ordnung, das heißt also wesentlich höherem Bewusstsein bevor. Der Mensch wird in dieser Endphase durch drei Möglichkeiten eine Veränderung erleben. Der erste ist nur sehr wenigen Menschen zugänglich. Das sind diejenigen, die immer schon seit Jahr und Tag im Christusbewusstsein verankert sind. Das Christusbewusstsein bedeutet jetzt einfach Nächstenliebe und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt praktizierender Christ bin. Bitte nicht katholisch, sondern urchristlich, nicht katholisch. Urchristlich verankert bin oder im Allahu Akbar oder im Indischen oder im Buddhismus und so weiter, das ist ganz unwichtig, Rasse und Religion. Es geht ganz einfach, dass es Wesen geben wird, die entrückt werden. Die werden einfach, wird deren Körper, das hat es schon gegeben, werden deren Körper innerhalb von Minuten aus dem Grobstofflichen rausgeholt und umgewandelt. Das ist dann dieses Merkaba, der Merkaba-Vorgang. In diesem Zustand der Entrückung wachen sie auf in einem feinstofflichen Körper, halbstofflichen Körper. Dann wird es weltweit die Evakuierung durch Außerirdische geben, die mit riesigen Raumschiffen parat stehen, um Millionen von Menschen aufzunehmen. Aber der allergrößte Teil der Menschheit, der jetzt sich die Wiedergeburt mitgemacht hat, der wird auf, wenn er nicht zu Bewusstsein gekommen ist, über das, was wirklich laufen sollte auf Erden, der wird zurückversetzt auf Planeten, die der jetzigen Erde in der Schwingung entsprechen. Also auf gleichrangige Planeten, nicht der neuen Erde, sondern noch der alten Erde. Sagen wir, das Bewusstsein von Merkur und im ganzen Kosmos gibt es solche Planetensysteme, wo die auch an denselben Krankheiten, mehr oder weniger an denselben Krankheiten leiden, wie wir jetzt. Übrigens kann ich da noch einfügen, dass es ja schon in unserem Planetensystem eine Menschheit gegeben hat, die sich selbst zerstört hat. Das ist das Thema Maldek, auf das möchte ich gar nicht weiter eingehen, weil wir sonst überhaupt vor Mitternacht nicht fertig haben.
Ja, also das war ein Planet, der angeblich jetzt also zum Meteoritengürtel geworden ist.
Asteroidengürtel. Und ist sehr gefährlich für die Erde, weil immer kann so ein Brocken runterkommen und kann eben einen fürchterlichen Impact verursachen.
Also hinter Mars, zwischen Mars und
Jupiter. Zwischen Mars und Jupiter kreisen und Hunderte Jupiter. Und ich weiß, klar, da muss man Astronomen fragen, tausende Stücke, Bruchstücke.
Jetzt haben Sie natürlich ganz viel so Stichworte genannt. Also erstens einmal, was Sie da beschreiben, was mit der Erde passiert, das erinnert natürlich an den Emmerich-Film 2012. Und generell, alles, was Sie da jetzt beschrieben haben, hat man ja bereits für 2012 vorhergesagt. Was ich auch recht lustig finde als ein Detail, das ich jetzt auch Ihrem Buch entnommen habe, ist, dass die anthroposophische Gesellschaft im Dezember 1912 gegründet wurde. Ja. Das Jahr auch, in dem er übrigens auch die kosmische Strahlung entdeckt hat. Und ich frage mich jetzt gerade, ob diese ganze 2012-Hysterie vielleicht so ein bisschen was von einer anthroposophischen 100-Jahr-Feier war. Aber
könnte sein, ja. Das habe ich nicht so betrachtet, aber ich weiß, seit 1912 gegründet und 2012 hätten wir durch diese Oppositionen der Planeten, hätten wir eigentlich Schlimmes erwarten können, also Schlimmes, Veränderungen erwarten können. Aber es ist ja, schauen Sie, wir betrachten immer nur die Welt und die ganze Wissenschaft hängt da dran an diesem Pferdefuß, dass wir nur die dreidimensionale Sicht haben. Wir haben ja nicht die Sicht in die vierte und höheren Dimension, den haben wir ja nicht.
Naja, also wie wollen wir da urteilen? Lehnen wir ja, wenn wir so will.
Wissen wir denn, was 2012 wirklich passiert ist?
Na, wissen wir jetzt nur zum Teil natürlich, zum Teil. Sie meinen, dass da einfach Dinge passiert sind, die wir einfach nicht mitgekriegt haben. Das kann natürlich sein, wir haben sie nicht mitgekriegt.
Herr Ubeidi, da würde ich dann gern einfügen etwas, über die Symbiose zwischen Mutter Erde und Mensch, und der Menschheit, Mutter Erde, Menschheit, die Symbiose, diese Lebensgemeinschaft, die wir da eingegangen haben, vor urdenklichen Zeiten, und dass diese fünf Urelemente genau Entsprechungen haben, einerseits im Körper der Mutter Erde und andererseits im Körper des Menschen. Wollen Sie das hören? Soll ich das bringen? Oder haben wir da nicht mehr die Zeit dazu?
Naja, wir haben, also bitte, ja.
Also ja, also die Symbiose, die Lebensgemeinschaft von Mutter Erde und Mensch.
Passt zu Geosophie, ne? Entschuldigung.
Ja, wenn Sie wollen. Fußt auf den fünf Urelementen, also dem Urelement Erde, Urelement Feuer, Urelement Wasser, Urelement Luft und Akasha, dem Weltäther. Die Assoziation Urelement Erde ist der Erdkern, ist der Sitz des Denkvermögens von Mutter Erde. Der Erdkern, der Sitz des Denkvermögens von Mutter Erde, und hat eine Schwingung von 40 Hertz. Und wenn der Mensch sich auf 40 Hertz so konzentrieren kann, so kann er das Wissen der Mutter Erde aus dem Erdkern, dem kristallinen Erdkern, abrufen. Das war mal das Urelement Erde. Das Urelement Feuer ist der Ätherleib des Menschen, der Energiekörper des Menschen, und der sitzt im bei der Erde im Vulkanismus im oberen Bereich des Erdmantels und entspricht dem Energiekörper des Menschen. Dann das Urelement Wasser, das ist der Gefühlskörper des Menschen, der Astralkörper des Menschen, das Gefühlsleben von Erde und Mensch. Dann das Urelement Luft, das ist natürlich beim Planeten die Atmosphäre, und beim Menschen der Mentalkörper, der höhere und niedere Mentalkörper, entsprechend der Lufthülle des Planeten. Beim Menschen ist dieser Mentalkörper natürlich die geistige Beweglichkeit, die Gedankenwelt des Menschen. Und schließlich Akasha, Urelement Weltäther, das ist der Kausal, ich zögere zu sagen Kausalkörper, das ist die Kausalschwingung, durch die der Mensch auch, die Geistseele des Menschen auch hindurchgehen muss, nachdem sie die Astralwelten durchlaufen hat, die 7x7, die 49, dann sind wir eben dieser Schwingung des Kausalkörpers, wo das ist die Welt der Ursachen, das ist das höhere Selbst, und das enthält die Quintessenz der Feinheit, der früheren Leben gespeichert. Die Quintessenz der früheren Leben ist gespeichert in diesem Weltäther, in der Akasha. Das bringt mich jetzt, da hatte ich gerade ein Stichwort in meinem Geiste, da wollte ich sagen, aber jetzt das Finden. Das höhere Selbst, die Quintessenz. Ja, ich hab's andeutungsweise schon. Ja, da ist ein ganz heikles Thema und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, das plausibel hinüberzubekommen. Es ist Folgendes. Wir leben in der dreidimensionalen Welt in Raum und Zeit. In Wirklichkeit gibt es weder Raum noch Zeit. Wenn wir uns versuchen, in eine Schwingung zu versetzen, wo wir abstrahieren vom Zeit- und Raumbegriff, so haben wir die Dinge an sich, nämlich die Dinge, wie sie in der Akasha-Chronik gespeichert sind. Und die sind tatsächlich nebeneinander dort aufgereiht in einem Zustand der Synchronizität, der Gleichzeitigkeit. Wenn ich von einem Ereignis, also sagen wir, da muss ich doch ein bisschen ein plausibles Beispiel geben. Wenn jemand fährt mit irgendeinem Verkehrsmittel von A nach B, hat er das Erlebnis des Abschiedes von Menschen im A, das Erlebnis des Ankommens und Empfangenwerdens hoffentlich von Menschen im Zielort B, und er hat das Erlebnis der Reise. Wenn ich jetzt von diesen grobstofflichen Tatsachen des Abschiedes, des Empfanges und der Reise abstrahiere, diese Raum und Zeit Zwischenraum, von dem abstrahier, bleibt nur übrig das, was von diesem ganzen Erlebnis des Menschen bei dieser Reise übrig bleibt. Das ist die Quintessenz. Das ist, was er wirklich empfunden hat, als er sich verabschiedet hat, als er empfangen wurde und als er dann in dem Fahrzeug saß. Das ist die Quintessenz. Die hat nichts zu tun mit Zeit und Raum, sondern ich abstrahiere und habe dann nur das qualitative Ereignis dieser Reise. Und wenn ich jetzt diese qualitativen Ereignisse nebeneinander mir oder überhaupt in dieser Jenseitssphäre vorstelle, kann ich von allem Zeit und Raum abstrahieren und habe nur diese Quintessenzen, und die können jetzt miteinander wieder in Wechselwirkung treten, in Nullzeit, in Synchronizität, und können neue Energieformen schaffen, die sich dann, wenn es notwendig ist, wieder verdichten können und auf dem Ereignishorizont Erde sich dann wieder abspielen und im Grobstofflichen durchgelebt werden können. Im Klartext heißt das, Ereignisse, zukünftige, sind längst in der feinstofflichen Welt vorgesehen, die sind längst vorhanden. Die Erdbeben und die Flutwellen und all dieses Zeugs, diese Natur sind längst vorhanden in der feinstofflichen Welt. Aber das muss sich erst verdichten, die Situation, bis sie auf der Erde sich manifestieren können im grobstofflichen Bereich. Das ist die Idee, also die Quintessenz von Ereignissen und nämlich die Synchronizität, dass alles gleichzeitig in Wirklichkeit ist. Das erscheint immer wieder in der esoterischen Literatur. Da denken Sie, wie kann denn alles gleichzeitig sein? Gestern war das und heute ist das und morgen ist das. Ja, wenn ich abstrahiere, bleibt eben nur diese Quintessenz.
Schwer zu verstehen, ja, aber ja.
Ist das verständlich gewesen?
Ja, ich hoffe.
Das war eine diplomatische Antwort. Eine sehr diplomatische. Gut, aber jetzt möchte ich, wenn Sie mir es gestatten, Herr Ubeidi, über das Nichtwissen der Wissenschaft sprechen. Die also Zeitzyklen, das haben wir jetzt gesehen. Übrigens, das Stichwort Damanhur würde daher gehören. Die haben ja eine Atlantisreise gemacht. Die Leute von Damanhur in Norditalien, dieses spirituelle Zentrum, die haben eine Zeitreise gemacht, mehr als eine. Zuerst sind die zwei, der Chef dieses Gesandten, dieser Araudi, und dann ein Künstler sind mit und haben sich Wesen gesucht in Atlantis und durften diese Wesen besetzen für eine gewisse Zeit, um die Erfahrungen zu sammeln und auch Wissen über die zukünftige Entwicklung diesen Atlantern mitzuteilen und sind dann wieder durch ein Zeittor zurückgekommen und waren dann wieder hier präsent. Der Witz ist der, dass man einen Menschen auflösen kann, einfach in eine Code, in einen riesigen Code. Jeden Menschen kann man einen ganz bestimmten Code zuordnen. Und darauf fußt auch die Erfindung des Pater Ernetti, die der österreichische Schriftsteller Peter Krasser beschrieben hat, diesen Chronovisor, den sie da hatten. Sie haben ihn einfach auf die Persönlichkeit des Jesus eingestellt und haben das gesamte Leben des Jesus wie am Bildschirm beobachten können. Und das verheimlicht der Vatikan. Und der Vatikan hat sicher seine sehr gute Gründe, das zu verheimlichen, denn die Diskrepanz zwischen dem echten Leben Jesu und das, was uns die Katholischen erzählen, diese Diskrepanz dürfte ganz schön groß sein.
Ich habe übrigens Peter Krasser auch live zu Gast gehabt über dieses Thema Chronovisor.
Das ist interessant, das war aber schon viele Jahre, denn der nette Kerl ist leider, der hat ganz in meiner Nähe gewohnt.
Leider schon verstorben.
Ist leider verstorben, ja, schon vor einigen Jahren. Ach so, Sie haben das schon damals, dieses interessante Institution ins Leben gerufen. Das finde ich sehr beachtlich.
Naja, ich sage ja, das Archiv ist voll von Dingen, die Sie da ansprechen. Ne?
Ja, wirklich.
Und jetzt müssen wir da jetzt mal so schön langsam schauen, wie wir da jetzt zu einem Schluss kommen. Ja,
Moment, Herr Ubeidi, da kommt jetzt einmal das Unwissen der Menschheit. Der Menschheit auch. Ha, Unwissenheit. Was sagt Paramahansa Yogananda? Unwissenheit ist die größte aller Sünden, weil alle anderen Sünden auf dieser Unwissenheit fußen. Jeder, der ein Verbrechen begeht, fußt auf der Unwissenheit, dass er nicht weiß, was er wirklich damit anstellt, für sich und für seine Umwelt. Und da möchte ich mir jetzt erlauben, doch die Unwissenheit der Wissenschaftler ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Ich werde es möglichst kurz machen, aber ich habe hier erst, wir sprechen jetzt zwei Stunden sprechen wir jetzt.
Genau.
Nämlich genau zwei Stunden.
Bisschen. Ja? Ja.
So ja. Ist es. Gut, also nehme mir die Erlaubnis eigenmächtig und spreche über den Ungeist der Wissenschaftler. Erstens, sie wissen nicht das Axiom, die grundlegende kosmische Tatsache, dass es der Geist ist, der über die Materie, der Geist, der Animus, der herrscht über die Materie und nicht der Darwinismus, wo Zufall, Mutation und Selektion, Zufallstreffer sollen eine Menschheit geschaffen haben, die dann zu geistigen Erkenntnissen kommen. Das ist absoluter Blödsinn. Das ist Illuminatenphilosophie. Dann sind wir in einer Sicht, ist die Wissenschaft naturgemäß befähigt sich in einer Sicht der dreidimensionalen Welt. Und die können wir ja nur durchbrechen, wenn wir eben in jenseits Jenseits, in Durchgang aus dem Jenseits Zugriff haben und Zugriff nehmen. Blavatsky, Rudolf Steiner. Dann der Zeitablauf, über den haben wir schon gesprochen, dass er nicht linear, sondern in Spiralen verläuft. Und da muss ich noch einmal auf Atlantis zurückschauen, denn ich glaube, das habe ich aber schon. Das Weltenjahr, wir stehen ganz genau gegenüber von Atlantis. Das habe ich ohnehin schon. Das brauche ich nicht noch einmal breit zu treten. Dann, das ganz Wichtige ist, dass es die Zeit also in Spiralen verläuft, dass es Zeitzyklen gibt und dass die sehr bekannt sind seit eh und je. Im Vedischen, das älteste ist in diesem Zusammenhang, haben wir ja ein Satya-Yuga, also ein Sattes, das ist mit, hängt mit dem deutschen Wort satt, vollständig, satt, gesättigt zusammen, wo das gesamte Wissen vorhanden war. Dann haben wir ein dritter Yuga, wo nur mehr drei Viertel waren, dann ein Dwapara-Yuga, wo nur mehr zwei Haxen von der Kuh vorhanden sind, und dann das Kali-Yuga, wo überhaupt kein Wissen mehr vorhanden ist. Schauen wir doch hinaus, braucht nur ein Schmierblatt des heutigen Tages zur Hand zu nehmen. Da gibt's dieses Schmierblatt, das da uns allen in die vor der Haustür von morgens flattert. Hat auch interessante Seiten drin, aber dass sie den Dunkelmächten sehr gehörig sind, das sieht man, kann auch daraus heraus lesen. Wer es kann, braucht nur auf die Straße zu gehen und uns um sich zu schauen. Und das sieht er überall, wie uns alles schon unterjubelt wird. Also, das war das Konzept, das die Hellenen, die das Althellas noch hatten. Goldenes, silbernes, kupfernes, eisernes Zeitalter. Und es ist vollständig plausibel, da muss man kein Metallurge sein, dass der Sprung vom Goldenen ins Silberne, silbernes, kupfernes, Eisen geringere Sprünge sind, geringere Umwälzungen sind. Aber dann kommt ein sogenanntes Pralayam, ein vedisches Wort, Pralayam, das ist das Weltende, aber nicht das Ende der Welt, sondern es ist einfach das Ende eines zweiten Zyklus. Mit dem Kali-Yuga oder dem eisernen Zeitalter, da ist überhaupt kein Wissen mehr da. Und das kann man täglich beobachten. Das Wissen wird Unwissen. Und da muss dann der große Absturz kommen und dann kommt das goldene Zeitalter. Und das ist der Ablauf dieses Zeitenzyklus. Und damit habe ich und die Wissenschaft ist nicht in der Lage, dieses zu erkennen, dass es Zeitenzyklen gibt und nicht linear, dass vor sich geht die Entwicklung des Menschen. Dann ist das Nichtwissen um versunkene Hochkulturen ja eklatant. Wir haben Atlantis ist vor den Türen Europas, die Bauwerke von der Cheops-Pyramide, Kefren, Mykerinus-Pyramide, das ist alles vor den Türen, da brauchen wir nur hinfahren und ein bisschen zu denken anzufangen. Begreifen tun wir sowieso nicht, aber es gibt begnadete Leute, wie zum Beispiel, ich kann ihn ja wohl erwähnen, leider habe ich nicht genügend Gelegenheit gehabt, mit ihm länger zu sprechen. Der Axel Kritzke, Bauingenieur, Tiefbauingenieur, hat diese ganze Cheops-Pyramide mal zergliedert und hat festgestellt, was da alles drin ist, an heiliger Geometrie und so fort. Die Zahl Pi, x mal, der Winkel Phi ist drin und die Fibonacci-Spirale, nach der Ammoniten und so weiter gebaut.
Das möchte ich kurz was einhaken? Und zwar, als ich mir die Cheops-Pyramide angeschaut habe, wie gesagt, ich habe mir das sehr genau angeschaut, weil mich das wirklich sehr interessiert hat. Ich habe mich dann versucht, da jetzt freizumachen von allem, was da jetzt an Theorien drüber existiert und mir das nur anzuschauen, was ich da jetzt sehe. Und für mich hat das eher nach einem funktionalen Gebäude ausgeschaut, als nach einem Ritusgebäude.
Darf ich das gerade erwähnen? Energie aus dem Kosmos anzuzapfen, diese Energie zu speichern und diese Energie konnte gezielt irgendwo hin fokussiert werden. Und dadurch ist der Planet Maldek zersprungen, denn diese Maldekianer haben gemeinerweise Erdenergie dorthin schicken wollen. Sie haben nicht in ihren Planeten zersprengen wollen. Sie haben Energie von der Erde krapschen wollen und diese über die Cheops auf Maldek schicken wollen. Und da haben sie eine Sicherung eingebaut gehabt. Das war die Mykerinus-Pyramide. Die sollte als Sicherung irgendwie, hat das funktioniert oder auch nicht. Ja. Funktioniert das nämlich nicht. Also weil sie haben die Energie geschickt und der Planet Maldek konnte diesen Energiestoß nicht vertragen. Und da ist er explodiert. Und das ist die heutige Waffensysteme sind übrigens fußen schon auf dem. Die fußen nicht mehr auf Atomkraft, wo man das Atom nur spaltet. Die fußen darauf, in den Kern des Atoms hineinzugehen und den zur Gänze in Energie umzuwandeln. Und so eine Explosion dagegen ist schreibt einem der Forel, der Amerikaner Forel schreibt drüber, denn die ist eine Atomexplosion, ein Knallkörper.
Joseph Forel, meinen Sie? Joseph Forel?
Ja, genau.
Ja, interessanter Mann. Das ist für mich eine dieser Aussagen in Ihrem Buch, wo ich halt einfach nur staunen kann, oder wenn Sie sagen, dass der Planet Maldek durch die Cheops-Pyramide zerstört wurde. Ja. Also, wow. Keine Ahnung.
Darf ich einwerfen.
Ja.
Die kurze Geschichte ist so. Über Atlantis habe ich Wind bekommen. Ich habe die Biografie des James Churchward gesucht, des Amerikaners, der ganz vollständig in Lemuria gelebt hat, in seinem Leben im Hier und Jetzt vor ein, zwei Generationen. Und da bin ich auf einen Amerikaner, einen sehr netten Herrn gestoßen, der in North Carolina lebend, der selbst Vorträge über Atlantis gehalten hat. Und da haben wir öfters Telefongespräche geführt. Und eines Tages flattert mir ein Buch in amerikanischer Sprache auf den Tisch, über 500 Seiten. Ich habe mir das Buch angeschaut und gesagt, um Gottes Willen, wann soll ich denn das lesen? Und habe es eine Zeit lang liegen gelassen. Dann habe ich mir doch ein Kapitel vorgenommen, habe gemerkt, dass es sehr interessant ist und es von einer Gruppe von Außerirdischen geschrieben ist, die selbst auch damals präsent waren auf der Erde beziehungsweise auf Maldek. Und da habe ich dann das ganze Buch gelesen und daraus stammt mein Wissen über diese Maldek-Geschichte. Wieso der explodiert ist und dass eben diese Energie schon längst auch auf der Erde in für Waffensysteme eingesetzt werden könnte. Hoffentlich wird.
Und die Kommunikation mit diesen Außerirdischen, nehme ich an, war wieder medial, ne?
Ja, das ist ja klar. Aber die haben wir schon erst in einem Kapitel mal angeschaut und haben gesagt, na, das Kapitel lese mal und kommt zu einem Schluss. Ja. Und mir schien dann, dass das doch Kopf und Fuß hat. So schien es mir. Hundertprozentig kann ich nicht unterschreiben. Ich würde überhaupt nicht wagen, einen Prozentsatz von Wahrscheinlichkeit anzugeben. Aber ich habe es so interessant gefunden. Und bitte, die Frage ist die, ja, wie erklären Sie denn, wie erklärt denn die Astronomie, die Existenz des Asteroidengürtels? Wie erklären die denn das? Überhaupt nicht, weil sie es nicht wissen. Da ist wenigstens eine Erklärung von den Außerirdischen da. Damit der kann ich wenigstens einmal durchdenken und mehr umgehen.
Nein, das ist ja nicht so unplausibel, dass also ein Planet, der aus irgendeinem Grund explodiert, wobei das natürlich ist ein bisschen unangenehme Vorstellung, dass ein Planet da explodieren kann. Ne?
Wissen Sie, was das für eine Folge für das Planetensystem hatte?
Das
ganze Planetensystem
natürlich
ist in Unordnung geraten.
Das glaube ich
die
natürlich.
Venus hat sich an der Oberfläche erhitzt und so weiter.
Aber
diese Planeten waren ja alle einmal bewohnt, so wie die Erde.
Ist eine unangenehme Vorstellung für eine planetare Bevölkerung, die dann nicht wirklich wegkommt. Ne?
Aber die war schon sehr schwarzmagisch. Das waren ja reine Satanisten, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich gebrauche den Ausdruck nicht gern.
So wie die Blavatsky.
Diese Maldekianer.
Ja.
Und sonst wären sie nicht auf die Idee gekommen, den Planeten Erde die Energie zu stehlen. Ich meine, das ist ja schon eine verbrecherische Idee. Wie kann ich denn dem anderen Energie, vollzieht sich ja leider auch im täglichen Leben, wie viele Menschen gibt's, die gehen, stehen irgendwo in einer Menschenversammlung und fahren der Frau da über den Rücken hinauf und machen sich deren Energie zur Verfügung.
Vampire, über das hatte ich letztens auch jemanden
Vampire,
zu Gast.
Energievampire, die gibt's.
Der über Vampirismus vor allem eine Diplomarbeit geschrieben hat. Gut, jetzt wo sind wir da?
Es ist bald soweit. Einen Abschnitt.
Es ist
unser göttliches Erbe. Das möchte ich aber nicht so ganz unter den Tisch wischen.
Bitte,
das wäre unfair. Da ich erwähne nur die aller wichtigsten.
Ja.
Das Gesetz der Nächstenliebe, also das Christusbewusstsein. Und ich habe schon betont, dass das ganz für mich ganz unabhängig ist vom Urchristentum, weil es ist natürlich konzentriert dargestellt im Neuen Testament. Das ja auch so sehr verfälscht ist, das ist auch wieder das Traurige. Von wem verfälscht? Von den Negativen. Aber das ist auch das Grundlegendste, die Nächstenliebe, die unabhängig ist von Religion und so weiter. Das wissen wir natürlich, Gott sei Dank. Dann das Gesetz der Ortskraft, das ist nicht die göttliche Urkraft, wie es in der Zentralsonne, im Zentralsonnensystem herrscht, die göttliche Urkraft in Satyaloka, in der Gotteswelt, sondern das ist einfach die zweitrangige Kraft. Die Ortskraft, das ist als Antriebskraft der gesamten Schöpfung. Träge ist das Blut des Menschen. Und das hat, kann man weiter verfolgen, könnte man, dass ja im mosaischen Glaubensbekenntnis, dass dem Blut eine ganz besondere Qualität zugesprochen wird, dem Blut des Menschen, als Träger dieser Ortkraft. Und dann ist schließlich noch zu erwähnen, das ganz, ganz wichtige Gesetz, und deswegen bin ich so sauer auf das Verbrechen der katholischen Mächte, die das Gesetz, das kosmische Gesetz, das in der dreidimensionalen Welt Geltung hat, totale Geltung, das Gesetz von Karma und Reinkarnation. Karma als das Handeln und seine Folgen und Reinkarnation, so lang wiedergeboren werden, auf diesem Planeten, jenem Planeten, in dieser Welt, in jener Welt, wiedergeboren werden, um in der grobstoffigen Welt die Lektionen zu lernen. Das ist eine ganz einfache Sache. In jeder Schule, in jedem Schulsystem haben wir es drin, dass ein Kind muss so lange in die Klasse wiederholen, bis es eben das doch kapiert hat schließlich. Und Gnade denen, die so weit gefallen sind, die Illuminati, die so weit gefallen sind, dass sie also vor keinem Verbrechen zurückscheuen, mit Waffensystemen, Missachtung von Freiheit des menschlichen Denkens und so weiter. Und die, und das möchte ich jetzt mit allem Nachdruck in den Raum stellen, in den Raum und Zeit stellen. Diese Illuminati, die bezeichnen sich als die Erleuchteten. Aber in Wirklichkeit sind sie die Allerdümmsten auf diesem Planeten, weil sie nicht wissen und nicht einmal ahnen, was ihnen bevorsteht, wenn dieses Karma und seine Folgen zur Geltung erlangen wird. Und das wird dann sein, wenn die großen Erdumwälzungen vor unserer Tür stehen. Damit bin ich eigentlich zu einem Schluss von mir ausgekommen und höre gern, Herr Ubeide, was Sie jetzt dazu sagen.
Okay, ja, ich bin etwas erschlagen, aber das habe ich mir eher.
Ja, wir sind jetzt die armen Damen und Herren, die zugehört haben. Was ist denn mit denen? Ja, wir haben keine einzige Frage gehört. Ja, ich stehe zur Verfügung für weitere Fragen.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob Bedarf steht an Skype. Ich kann jetzt einmal die Skype-Leitung aufmachen. Ich kann aber auch schauen, ob es da jetzt Fragen noch aus dem Chat gibt. Eine Sache, die ich noch irgendwie gerne ansprechen möchte. Also wie gesagt, ich habe da eine ganze Seite mit Notizen, aber das kann ja, ich vergessen, da kommen wir unmöglich hin. Sie sprechen dann sehr oft von Gott, dem Vater. Und ich frage mich, warum ist Gott männlich?
Gott ist überhaupt nicht männlich. Und Christus sind Wesen, die sind weder männlich noch weiblich. Ja,
aber warum sprechen wir dann immer vom Vater? Warum sagen wir nicht einfach...
Ja, das ist das alte Bild der patriarchalischen Gesellschaft, schon des patriarchalisch geführten Haushaltes, wo der Hausherr schon übertrieben überspitzte Männlichkeit oder überspitzten Männlichkeitsgefühl, oft nur eine Illusion, also vor dem Ganzen der Herrscher ist und dann die gute Frau, naja, die ist Gott sei Dank Herrscherin, der wenigstens im Haus ist schon etwas und so weiter, aber das ist eben diese patriarchalische patriarchalische Denken. Und wir haben das ja heute noch, da muss ich schon sagen, ja, am allermeisten, nach meiner bescheidenen Auffassung, im Mosaischen ein Gewissen, das kann ich beurteilen, das weiß ich nicht, aber vor allem wird uns heute nahegebracht, fast zwangsweise, der Islam. Und da ist doch das ist doch alles patriarchalisch, wenn die Frau ihr Gesicht verschleiern muss. Ich meine, das ist doch extrem patriarchalisch, der Besitz, die Frau, das ist mein Besitz.
Naja.
Also in Afghanistan
ist das. Also gut, dann sind wir also für Sie ist das auch... Nein, eher Tradition als sonst was.
Das ist ein Symbol, dann, weil es ist ja
Verstehe schon.
Vater unser, der du bist im Himmel, also Vater, Mutter, die du bist, das klingt schon ein bisschen eigenartig.
Ja. Jetzt möchte ich noch ein paar Fragen aus dem Chat schon, ja natürlich. Meine Frage an Dr. Heinrich Kruphartz-Jung, kennt er den Karl Munk und das Video Der Code von diesem Mann oder die 10.500 BC-Doku von Graham Hancock, demzufolge gab es wohl ein weltweites, globales System von sakralen Bauten und der Hörer möchte jetzt wissen, er heißt Maxi, welchen Sinn hatte dieses? Also können Sie dazu was sagen, dieses weltweite System an sakralen Bauten?
Naja, sagen wir, ich würde es eher sagen, das weltweite System von Megalithbauten. Wie können Sie damit umgehen?
Okay.
Und Megalithbauten, ja, das können wir kurz noch anschneiden. Also, das herausragendste bei weitem ist selbstverständlich die Cheops-Pyramide beziehungsweise der Pyramidenkomplex von Gizeh mit Cheops, Kefren, Mykerinus nach dem dolmetschen Sprachgebrauch. Und das ist das Herausragendste. Denn, wie schon angedeutet, die Cheops-Pyramide hat ja ein Wissen, ein verschlüsseltes Wissen in Stein in sich. Das trägt es in sich und sie war für, das habe ich schon gesagt, Energieanzapfung, Aufspeicherung und man konnte es auch für Kriegszwecke verwenden. Man konnte aber natürlich auch dieses diese Energie verwenden für positive Zwecke. Das ist immer, wie man mit dem Hammer umgehen will oder mit dem Taschenmesser. Ich kann mir den Apfel schälen oder ich kann mit dem Nachbarn eins reinstechen. Also das ist dann unser freier Wille. Also Megalithplatten außerhalb vom den Gizeh-Plateau in Nordägypten haben wir natürlich im Pazifik Nanadol.
Naja.
Das hat, aber da können wir uns jetzt nicht verbreiten drüber. Ich meine, ich kann schon, aber es wird vielleicht zu viel für die Leute.
Ja, Nanadol, dann gibt es auch noch Yonaguni, sehr interessant.
Wie war das?
Yonaguni.
Vor Japan, ganz richtig. Ja, ja. Sie sagen es ganz wichtig. Wenn wir in den Pazifik hineingehen, haben wir schon erst einmal in unserem fernen Osten, im Pazifik, im fernen Westen, vor der Küste von Okinawa in Japan, haben wir die Insel Yonaguni mit unterirdischen Bauten, die unter Wasser heute liegen. Ende der Eiszeit ist ja sehr viel Meerwasser, also Eis zu Meerwasser geworden und dadurch Meeresspiegel gestiegen. Und so liegen diese Bauten unter Wasser. Ähnlich im Bermuda-Dreieck haben wir auch die Straße von Bimini und so weiter. Das sind ja auch atlantische Bauwerke. Das ist ja kaum ein Zweifel für jemanden, der sich damit befasst hat. Auf der Marquesas-Insel in Zentralpolynesien bin ich selbst gestanden mit einem einheimischen Bezirkshäuptling da, der aus einem Polynesier, einem echten, und der hat mir Sachen gezeigt im Dschungel, im Urwald, wo man ja selbst nie hingekommen wäre, wenn man nicht den Pfad gewusst hätte. Und da sind von dieser Ficus religiosus schon durch die Wurzeln zu halb aufgesprengte Gesteinskonstruktionen sichtbar mit riesigen Blöcken, die sicherlich nicht mit der Menschenkraft bewegt wurden. Dann die Ostinsel haben wir schon erwähnt, die Moai, und dann da über all das ist noch dazu zu sagen, besonders was Nanadol betrifft und auch die Osterinsel, eine ganz klare Aussage. Nanadol, deutsche Südsee-Expedition unter Paul Hambruch, was sagten die damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, das war schon 1910 war die Expedition zu Ende, deutsche Südsee-Expedition 1910. Und was sagten die dem Leiter, dem Herrn Hambruch? Wissen Sie denn nicht, haben die Schamanen gesagt, dass das durch Schamanenkraft durch die Luft bewegt wurden, diese Tausende und Abertausende von Basaltsäulen durch die Luft bewegt und nicht vielleicht mittels Kanus um das ganze Korallenriff herum. Da müssen ja noch Dutzende am Korallenriff gestandete Basaltblöcke Basaltsäulen sich finden. Tun sie aber offensichtlich nicht. Man findet aber Unterwasserbauten im Korallenriff, 2 bis 30 Metern Tiefe, auf Nanadol, in Ponape, in den Karolineninseln, im Westpazifik. Osterinsel, die Osterinselschrift, diese Rongorongo-Tafel, die niemand entziffern konnte, schlüssig bis jetzt. Die gleiche, 160 gleiche Schriftzeichen hat der Hevesi da aus Österreich-Ungarn damals schon 1936 wurde es, glaube ich, veröffentlicht in einer archäologischen Zeitschrift. Schriftzeichen identisch, nicht ähnlich, identisch. Ja bitte, was ist das denn da abgespielt? Die Wissenschaft weiß überhaupt nichts drum. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Buch veröffentlicht für meine 88 Jahre, ist wohl das letzte, ein kleines Buch, und das wird so, schon auf Anhieb wurde das so geschätzt, als Kleinod. Die Ickersteine in Peru, Felsritzungen, Gesteinsritzungen, Gesteinsgeröllige geritzt mit humanoiden Wesen, die da Saurier, im Kampf mit Sauriern liegen, in vielen Darstellungen. Also ich will es
sagen. Ja, genau, auf das sind wir jetzt gar nicht gekommen. Also sie schreiben halt auch, dass Menschen sich mit Sauriern gemeinsam auf der Erde, also gemeinsam gelebt haben.
Im selben Jahr.
Ich frage mich dann nur, okay, ja, was weiß ich, ne? Aber Könnte es vielleicht sein, dass es so Enklaven gab, wo dann doch noch ein paar Saurier überlebt haben?
Sehr richtig.
Und
sehr
die
richtig.
Wurden dann halt.
Die Japaner haben sogar eine Expedition in den Kongo geschickt.
Und die wurden dann halt irgendwann ausgerottet und daher kamen unsere Drachensagen und nicht unbedingt deshalb, weil jetzt die Menschen vor, ich weiß nicht, 60 Millionen Jahren schon gelebt haben.
Die Menschen haben von Anfang an gelebt, ich sag's ja. Mensch und Erde haben ein gleichzeitig so, eine Synchronentwicklung durchgemacht.
Ich meine die
haben vor Urzeiten hat der Mensch schon gelebt auf der Erde zusammen mit der, aber als feinstoffliches Wesen. Er ist erst dann in die Dichte gegangen. Ja. Und einen Satz, den ich hier habe, den muss ich in Bezug auf das oben Gesagte noch erwähnen, nämlich etwas ganz Entscheidendes, in Bezug auf Nan Madol mit Herrn Hambruch. Professor Hambruch, und dann bezüglich der Osterinsel, bezüglich der englischen Forscherin Catherine Rutledge, die vor 100 Jahren das Glück hatte, auf der Osterinsel mit ihrer Yacht einmal zu landen und dort zu studieren. Und beide, ganz unabhängig voneinander, haben diese 1000 Kilometer getrennten Inseln, einerseits Nan Madol, andererseits Osterinsel, haben die Einwohner gesagt, dass sie nicht wissen, was die heutigen Ureinwohner haben, keinen Bezug zu diesen gesamten Zyklopenbauten. Die heutigen Ureinwohner wissen nicht, wer es gebaut hat. Hätten es die vor ein paar Jahrhunderten gebaut, wie es die orthodoxen Wissenschaftler fälschlich annehmen, das ist ein vollständiger Unsinn. Da hätten die doch gesagt, ja, unsere Urgroßeltern, die haben das gebaut. Nichts ist da. Die wissen nicht, weder von Nan Madol in den Karolinen wissen, wer die wirklichen Erbauer sind. Und es waren nicht ihre Vorfahren, ihre Nächsten. Und dann auf der Ostinsel auch nicht. Die haben auch keine Idee, wer die Moai hingestellt hat. Naja. Also bitte, das ist doch ein Beweis, dass das nicht aus jüngerer Zeit stammt und nicht mit unseren primitiven technischen Mitteln errichtet worden sein kann. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich am Ende dessen, was ich in großen Zügen sagen wollte.
Ich fasse zusammen, wir sind nicht die erste Hochkultur auf diesem Planeten, sagen
Nein.
Sie.
Nein.
Auch nicht die erste.
Ich muss Sie unterbrechen. Es ist nicht, ich sage es oder ich sage es, sondern es ist so. Also dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen.
Okay. Auch nicht die erste technisierte Zivilisation. Atlantis hat sich irgendwie dann selbst vernichtet. Ich meine, sie haben dann auch irgendwann gegen die Griechen gekämpft, schreiben sie, aber ist ja wurscht.
Das ist die platonische Geschichte.
Und uns droht jetzt aber dann uns droht ein ähnliches Schicksal, aber es wird nur noch viel schlimmer. Sie sagen jetzt also, dass wir da jetzt wirklich einem kompletten Weltuntergang entgegengehen.
Ja, das
stimmt. Aber keine zeitliche
Vor dem Hintergrund, dass ich sowieso ein ewiges Leben habe, von Gott geschaffene Geistseele gibt es ewig, die wird nie verschwinden, die wird es ewig geben.
Unsere Zivilisation und unsere...
Die wird es nicht ewig geben, Gott sei Dank, denn diesen Mist, den haben wir jetzt genug gehabt. Mist im wortwörtlichen Sinn und Mist im übertragenen Sinn. Geistigen Mist, in dem wir schon abgesunken sind bis zum geht nicht mehr, und physischen Mist, und so weiter.
Aber ich nehme an, dass Sie also jetzt da sich nicht zu einer zeitlichen Vorhersage versteigen wollen.
Nein, um Gottes Willen, nein.
Weil das ging ja schon mal ziemlich schief, weil man hat es ja schon mal für 2012 vorhergesagt. Ne?
Ja, es ist natürlich im Hintergrund spürlich und fühlig die Urangst des Menschen. Ja, muss ich jetzt aus diesem Leben austreten? Mein Gott, was wird nachher kommen? Kann sein, wir haben doch genügend Berichte, was nachher ist. Ich verweise auf den Amerikaner, 30 Jahre unter Toten, ich habe den Namen jetzt nicht zur Hand, weil ich in letzter Zeit nicht drin gelesen habe. 30 Jahre unter Toten, der hat dauernd über seine medial veranlagte Frau mit der Jenseitswelt gesprochen. 30 Jahre, der hat die alle am Bandel gehabt und hat sie ausgefragt, wie es drüben ausschaut. Es gibt 7x7 Astralwelten, in die wir zunächst einmal eintreten. Nee. Jeder kommt in die Sphäre, die seinem Bewusstseinsniveau entspricht. Wir sind dann nicht mehr wie jetzt hier mit allen möglichen Charakteren beisammen, sondern mit Charakteren, die dieselbe Grundmeinung haben. Also Und wie gesagt, das spielt sich auf 7x7 Ebenen, sogenannten Ebenen ab. Die beginnen im Erdinneren und die gehen bis in die Sphären, weit hoch über uns gibt es diese Sphären. Das sind geistige Sphären, das sind Schwingungsebenen, Schwingungsräume besser gesagt. Ja. Mit Bibliotheken, mit Lehrsälen, mit Veranstaltungen, mit Wiedertreffen von sogenannten Verstorbenen. All das gibt es. Das ist alles nachzulesen in X-Büchern. Aber Unwissenheit ist die größte Sünde aller Sünden, sagt Paramahansa Yogananda. Für mich.
Sehr interessante Biografie hat der Mann übrigens. Gut, also ich weiß nicht, falls jetzt noch jemand eine Frage per Skype stellen möchte, dann möge er das jetzt tun, also einfach den User Crop FM anrufen. Falls nicht, ist es auch okay. Im Chat sehe ich jetzt auch nicht mehr allzu interessant, oder eigentlich jetzt im Moment gar keine Frage. Es waren vorher ein paar.
Weil die Herren und Damen doch ein bisschen überfordert sind, würde ich sagen.
Nein, es wird alles Mögliche da jetzt diskutiert, aber jetzt wirklich an Sie kommt jetzt keine Frage. Na gut, also ich kann nur sagen, wir werden ja sehen, was passiert. Und
das werden wir sehen.
Wir werden sehen, was wir sehen werden. Und in jedem Fall, also eine interessante Verbindung zwischen, kann man sagen, Hardcore-Geologie, aus der Sie ja kommen,
wirklich Hardcore, da haben Sie vollständig recht. Erzlagerstätten ist vielleicht der härteste Kern von der ganzen Geologie, weil es mit metallischen Erzen zu tun hat. Und das sind alles schwere Sachen.
Genau.
Schon gewichtsmäßig.
Und Dingen, die jetzt, sage ich mal, sehr flüchtig und sehr, sehr spekulativ natürlich sind, wobei jetzt Sie jetzt sagen, Atlantis ist nicht spekulativ, okay, akzeptiere ich.
Aber ein schwerer Pluspunkt. Sie akzeptieren Atlantis. Sehr gut.
Na, ich akzeptiere, dass Sie...
Die mit zuhören, haben das mit auch so ungefähr...
Sie sich felsenfest sicher sind, dass es existiert hat. Das akzeptiere ich. Ich weiß es nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen. Allerdings, es gibt so viele... Für mich schon. Das wollte ich ja gerade sagen. Es gibt ja so viele Ungereimtheiten auch in der Archäologie. Und ich habe jetzt den Dr. Kusch noch gar nicht erwähnt, den ich auch schon zweimal zu Gast hatte.
In Vorau.
Der das also auf, da gab es Datierungen auf 10.000, vor 10.000? Über 10.000 Jahre.
Aber das ist das Mindeste.
Naja,
da gibt es viel ältere.
Ja, also Datierungen hat er jetzt schwarz auf weiß auf 10.000 Jahre einmal so ungefähr. Und fragt man sich halt auch, wer hat das damals gemacht und warum und so weiter.
Mich frappiert ja die Niedrigkeit, 1,60 Meter sind diese Höhlengänge. Wer hat das? Für welche Bewohner, für welche Zwerge wurde das gebaut?
Ja, keine Ahnung. Ja. Wir haben jetzt, also auf Außerirdische und so weiter sind wir jetzt nicht weiß gut wie eingegangen, aber Sie gehen davon aus, dass wir nicht allein im Kosmos sind und dass wir sehr wohl in einem sehr steten Kontakt mit diesen anderen Intelligenzen stehen. Und Sie erwähnen da auch die Drakos und so weiter, die uns nicht sehr wohlgesonnen sind. Und all das aber verblasst natürlich vor der Prognose, dass wir da einem riesigen Kataklysmus entgegengehen.
Ja, tun wir. Das ist nicht mehr abzuwenden. Nein. Es kann doch nicht der Pazifik noch weiter versaut werden. Dann geht ja der Planet wirklich zugrunde. 70% Wasseroberfläche.
Ja, aber vielleicht ist es einfach so. Vielleicht geht der Planet einfach zugrunde und wir mit ihm.
Nein, das werden wir nicht. Es gibt auch feinstoffliche Durchsagen in Fülle. Aus urchristlichen Kreisen, also von der Jenseitswelt, dass die Erde soll nicht zugrunde werden. Es ist die Aussage, eine ganz klare Aussage, das Schicksal vom Planeten Maldek soll sich bezüglich der Erde nicht wiederholen. Also, es soll sogar auch kein Atomkrieg kommen.
Na, wollen wir es hoffen. Aber trotzdem ein Riesenkataklysmus, also ist es ja eh wurscht. Ne?
Muss ja. Wir wollen ja aus diesem Schlamassel heraus. Es kann nur die Zerstörung
sein. Aber
ich kann nicht
ein
neues Gebäude errichten, wenn ich die Grundmauern des Alten nicht weggerissen habe.
Aber überleben tut denn keiner diesen Kataklysmus? Ne?
Überleben tut man alle. Alle.
Ja, aber nicht in unserem physischen Körper. Ne? Das soll überleben.
Ja, Sie sind so pappig auf den physischen Körper. Ist der so gut?
nein, ich kapriziere jetzt da nicht drauf. Aber ich meine nur, also ich möchte es nur hervorheben. Also unsere jetzige Existenz endet dann in diesem Kataklysmus. Punkt. Ne?
Ja. Endpunkt. Muss enden. Ja. Und sie hätte ja sowieso enden müssen. Ich meine, wenn man wie ich 88 Jahre ist und mehr, dann sieht man die Sache schon anders. Was soll ich mich sozusagen noch echauffieren für das und das? Ich werde auch nicht mehr so viel lesen und so weiter, weil es nicht mehr so, ich werde mehr eher in das Meditative eindringen und stillsitzen und in mich hineinhorchen, als immer weiter von außen her Informationen abzurufen, sondern einfach von aus meinem Innersten die Informationen abzurufen. Denn da ist es ja vorhanden und in all den Damen und Herren, die uns zuhören und Ihnen und mir, ist das Wissen um Atlantis vorhanden. Wir müssen es nur aktivieren, dann haben wir es wieder. Dann wissen wir wieder die Analogie. Die Atlanten haben einen riesen Kristall, sechsseitig im Zentrum von Poseidonia gehabt. Nur wir haben halt das Biest in Brüssel sitzen, 666. Also bitte, die Analogie ist total. Also um die Existenz von Atlantis.
Also was ich weiß, im Parlament gibt es sogar einen Sitz mit der Nummer 666, aber ich glaube, der ist nicht besetzt. Also dort sitzt niemand.
Ich kann Ihnen schon sagen, wer dort sitzt, aber es ist nicht tunlich, das zu sagen.
Ja, vielleicht doch wirklich nicht, weil beweisen können wir es ja dann nicht. Ne?
Ja.
Und gut, ich würde sagen, lass mal es gut sein. Also ich meine, vielleicht machen wir ja irgendwann einmal ein Update
ein
oder eine Fortsetzung, falls Sie möchten. Also,
ja, sicher, ich bin immer, es ist ja meine Aufgabe, das Wissen weiterzugeben.
Ja.
Das ist ein kosmisches Gesetz, dem ich gehorche. Wenn mich jemand, eine Gruppe anspricht, ob ich einen Vortrag haben will, sage ich prinzipiell ja.
Weil die Leute fragen,
meine Frage ist nicht, wie viel zahlen Sie, die stelle ich überhaupt nicht, sondern wenn Sie mir was zahlen, freue ich mich, wenn nicht. Ich weiß, ich erfülle das kosmische Gesetz. Ich konnte das durch
Jahrzehnte... Ja, Sie machen das gern. Ich habe das auch gemerkt.
Durch Jahrzehnte also, Wissen aufnehmen, durch Reisen, durch Lesen, durch Gespräche und habe auch die Verpflichtung damit übernommen, es weiterzugeben. Und diesem Gesetz habe ich jetzt gehorcht. Und ich glaube, für heute genügend gehorcht.
Ich glaube, es reicht für heute. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass Sie heute mein Gast waren.
Ja.
Und ja, vielleicht nicht wiederholen, aber vielleicht gibt es eine Fortsetzung, es hat dort schon einige gegeben
im Chat,
die danach gefragt haben.
Weitere Nachrichten über Pucic ans Tageslicht.
Ja, genau.
Oder
vielleicht,
irgendwas anderes.
Vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse, die Sie dann weitergeben möchten. Ich glaube, wir haben jetzt einen recht guten Überblick gegeben. Ihre Bücher sind verlinkt, das hat da jemand gefragt nach Ihren Büchern. Wenn jetzt jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, Sie
über
haben
den Verlag, bitte, über den Weishauptverlag in Gnaz.
Okay.
Weishauptverlag Gnaz in der Oststeiermark.
Okay. Sie haben kein E-Mail, Sie haben keine Website.
Als 88-jähriger Mensch habe ich nicht mehr den Versuch gemacht, hier einzusteigen.
Ja. Finde ich durchaus sympathisch. Auch kein Mobiltelefon, das finde ich großartig. Ich habe ja irgendwann bin ich ja eingeknickt und man muss ja dann hier und da doch auch mobil erreichbar sein. Aber ja, es war mir ein Volksfest, es war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.
Abend dürfte schon ziemlich angebrochen sein.
Ja, ist schon ziemlich angebrochen. Okay, dann ich bedanke mich und wir hören uns wahrscheinlich wieder.
Ja, das würde ich voll unterstreichen mit Freude. Wir hören uns wieder und vor allem die Damen und Herren, die mitzugehört haben, auch die, wir sind ja Geisteskameraden, wie ich schon eingangs festgestellt habe, auch die, von denen möchte ich irgendwie hören, wenn ich darf sagen, bitte interessieren Sie sich für mein Buch Atlantis und Lemuria, dann das Folgebuch, dann Riesen der Vergangenheit,
Erdveränderung
der Gegenwart und eine neue Erde der Zukunft, und jetzt ist dann diese Ica-Sache gekommen, wenn Sie wollen, das ist eine in Peru aufgefundene Artefakt, die sehr umstritten sind. Das wollte ich abschließend sagen.
Ja, genau.
Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen alles Liebe für die sicherlich sehr interessante Zukunft. Und vergessen Sie nie, bitte, alle, dass Sie sich das ausgesucht haben. Sie haben sich vor diesem Leben in der feinstofflichen Welt, wurden Sie von den Engelwesen, von den Geisteskameraden, von den Schutzengeln beraten, ob es richtig ist, jetzt zu inkarnieren. Und Sie haben gesagt, ja, ich will diese Endsituation mitmachen, um an den Aufstieg teilzuhaben. Und da erinnern Sie sich, dass das Entscheidende ist, dass ich dadurch diese Geburt in mir selbst vollziehe und aufsteige.
Also man braucht, jammern braucht man jetzt nicht, man hat sich selber ausgesucht und ist selber schuld.
Passt. Ganz richtig, selber schuld, das ist das Stichwort. Herr Ubaidi, ich verabschiede mich von Ihnen, bis wir uns wieder hören. Ja,
ja,
und von allen Damen und Herren verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Liebe für die kommenden Tage der Entscheidungen.
Okay.
Danke, auf Wiederhören.
Crop FM.
ihr wollt.
Ja, bin auch irgendwie völlig von der Rolle. Ja, sehr dichte Sendung. Auch seine Bücher sind ungefähr so dicht. Also es schwirrt einem der Kopf danach. Ich bleibt mir nur mehr, mich zu bedanken fürs Zuhören und fürs Interesse und einen Hinweis auf die nächste Sendung zu geben. Die werden wir dann wieder über Skype führen. Das ist wirklich ein bisschen mühsam, wenn da irgendwie die Credits am Telefon ausgeht. Aber so ist es halt einmal. Die nächste Sendung am 31.03.2017 und zu Gast sein wird Andreas Müller und, ich habe es eh schon erwähnt, eingangs Stefan Franke. Und wir werden, also die Idee war da irgendwie, na gut, jetzt nachdem ja bei mir zu Gast war der Mark Pilkington, der sagt, ja, wir machen die alle, diese Kornkreise, da ist kein einziger echt. Und der Andreas Müller dem natürlich sehr widerspricht. Also das ist, ist natürlich klar, dass er dann nicht dieser Auffassung ist. Und jetzt haben wir uns gedacht, naja, wie könnte man dem irgendwie noch auf die Spur kommen? Na, warum nicht mit Remote-Führung? Ne, Remote-Führung, ja, es ist, gut, gibt's auch. Es beweisen endgültig, wollen wir eh nichts. Aber ein weiteres Indiz ist es auf jeden Fall. Und die Sache ist, wir haben da also mehrere Targets ausgesucht, das werden wir dann eh alles noch besprechen in der Sendung, in der nächsten. Da gab's jetzt schon, die meisten wurden bereits geviewt und sehr interessant und für mich auch überraschende Ergebnisse. Und die werden wir dann am 31. März besprechen. Und bis dorthin wünsche ich allen, einmal ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und macht es gut.
Just observed it, causing you and me. Do you believe in time? I've just observed it, causing you and me. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today.